Alles auf Schwarz-Gelb. Und in diesem Fall solltet ihr nicht nur aufgrund der Roulette-Analogie ein großes rotes X im Kopf haben. Auch beim BVB ist in den letzten Jahren meistens viel Glücksspiel dabei. Es ist meistens eine große Wundertüte, warum wir uns aber auch vor der kommenden Saison nicht davor retten können, den BVB wieder ganz groß als heißes Kickbase-Eisen hier anzuprangern, hört ihr jetzt. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur ersten Bundesliga, powered by Winamax. Anton, ich wünsche dir einen wundervollen Start in die Woche und nach der
Danke dir.
Süle-Verletzung gibt es wieder eine Baustelle mehr beim BVB. Trotzdem, glaube ich, kommen wir dieses Jahr nicht drum rum, wieder über den BVB zu sprechen, oder?
Nee, kommen wir nicht, weil das Auftaktprogramm einfach in Summe wieder zu gut aussieht, zu vielversprechend. Und ich werde auf jeden Fall auch auf Dortmund-Spieler managen, mir gucken, ein paar reinzuholen. Ist aber auch immer eine große Fallhöhe, weil wir haben es letztes Jahr in der Hinrunde gesehen. Wir haben schon in vielen Hinrunden gesehen, dass der Punkte-Output irgendwo nicht gepasst hat. Ich erinnere mich auch, vor 2 Jahren war ich auch komplett hooked. Saison 23/24, Auftaktspiel gehabt gegen Köln und ich habe gedacht, es scheppert richtig. Ich bin reingegangen, drei Dortmunder, Vollgas und am Ende war es dann irgend so ein gerade so 1-0-Spiel, das du auch hättest verlieren können, wenig Punkte und sofort der erste Dämpfer. Und ich glaube, so geht's vielen immer wieder. Man glaubt an Dortmund, man sieht die Matchups, man sieht den Kader, man sieht das Potenzial und erwartet dann eben oftmals auch ein Stückchen zu viel.
Absolut, ja. Wir werden heute drüber reden. Kleiner Fahrplan kurz zu Beginn einmal. Zuallererst möchten wir erinnern, Freitag ist DFB-Pokalzeit. Ihr solltet auch da in Rush aufstellen, in die Challenge gehen und wir kennen es alle aus den letzten Jahren. Gerade in der ersten, zweiten, vielleicht noch dritten Pokalrunde sind da richtig hohe Scores zu holen. Da könnt ihr mal ein richtiges Brett landen im Rush-Mode. Deswegen hier der kurze Reminder, gerne auch am Wochenende, wenn ihr in den Stadien unterwegs seid, wieder in den Stories markieren. Wir schauen uns da gerne ein bisschen was aus, reposten und versuchen euch dann mit durchs DFB-Pokalwochenende zu nehmen. Das als kleiner Reminder. Heute werden wir uns, wie schon angekündigt oder hier angeteased ein Stück weit, um das Auftaktprogramm der Bundesligisten kümmern. Abseits vom DFB-Pokal haben wir nach 2 Spieltagen direkt die erste Länderspielpause. Dementsprechend natürlich einmal der ganz, ganz kurzfristige Saisonstart im Fokus. Darüber hinaus haben wir uns dann aber auch die ersten 6 Spieltage bis zur nächsten Pause angeschaut. All das und hinten raus natürlich auch noch ein paar Kaufempfehlungen in verschiedenen Marktwertsegmenten wird es heute hier geben, die wir ordentlich auseinanderzüseln werden, Anton. Du hast auf jeden Fall schon 2, 3 Picks im Blick, habe ich gesehen. Neben Dortmund vielleicht kleiner Cliffhanger, welche Vereine könnten was sein?
Boah, welche Vereine könnten was sein? Auf jeden Fall der VfB, der, glaube ich, jedem geläufig ist. Wer nichts sein könnte für die ersten paar Wochen, ist der SV Werder Bremen, der auch schon jedem geläufig ist. Ich glaube, das sind so die drei Teams, die alle auf dem Schirm haben. Aber abseits davon gibt es auch noch ein paar andere und die schauen wir uns heute im Detail mal an.
So machen wir es. Bevor wir da inhaltlich reingehen, kurzer Exkurs einmal und kurzer Shoutout an der Stelle Richtung Bild-Podcast Stammplatz. Der liebe André Albers ist da im Moment ja ordentlich am Rotieren, jeden Tag einen kleinen Ausblick am Geben zur nächsten Bundesliga-Saison. Da werden seit ungefähr einer Woche Tag für Tag Blitzvorschauen zu den einzelnen Vereinen gedroppt. Sind meistens so 5 bis 10 Minuten, kann man sich schön mal während der Autofahrt, morgens nach dem Aufstehen oder wenn zwischendurch mal 10 Minuten frei sind, anhören. Sehr, sehr gut, sehr, sehr fix zusammengefasst. Immer Expertenmeinungen dabei von Journalisten, die sich vor Ort bestens auskennen. Dementsprechend Shoutout da, hört gerne mal rein. Wir sind auch jeweils mit einem Player to Watch im Fantasy-Kontext immer vertreten. Ist vielleicht so ein bisschen, habe ich letzte Woche schon gesagt, das Pendant zu unserer Clubtour, wo wir ja sehr ausführlich dann zu den einzelnen Vereinen jeweils Episoden aufgenommen hatten. Wie gesagt, an der Stelle klare Empfehlung, gerne mal in der Bundesliga-Blitzvorschau vom Stammplatz vorbeischauen. Und dann wollten wir auch noch kurz einmal aufgegriffen haben, heute in der Episode. Die Club-Podcast-Tour liegt jetzt ungefähr eine Woche zurück. Wir haben ordentlich was an Feedback eingesammelt und Anton, da kannst du auch gerne nochmal einhaken. Wir haben natürlich viel Feedback bekommen, dass ihr gut Entertainment für die Phase, wo ja eigentlich noch nicht allzu viel passiert, bekommen habt, dass der Mehrwert natürlich hier und da auch eine große Hilfe in der Saisonvorbereitung ist. Viel Positives. Ehrlicherweise haben wir aber auch ein paar Verbesserungsvorschläge von euch bekommen. Und da soll an der Stelle natürlich gesagt sein, wir haben es auf dem Schirm. Wir hören, dass der Expertenanteil ein Thema ist, wo ihr sagt, es wäre schön, wenn da wirklich jede Podcast-Folge jemand on air live dabei sozusagen ist. Das sind alles Dinge, die haben wir für die kommende Tour auf jeden Fall auf dem Schirm, machen uns Gedanken, wie das rein organisatorisch, weil das ist oft das größte Problem, alles ein bisschen besser handelbar ist. Auch, dass der Fokus vielleicht noch mehr auf dem Mehrwert vor der Saison liegt, wo einfach die Informationslage noch ein bisschen schwieriger ist, dass es ein bisschen weniger Liga-Smalltalk von unserer Seite ist. All das hören wir, machen uns natürlich Gedanken, das sei an der Stelle einmal gesagt. Trotzdem auf jeden Fall Riesendank auch für den Support wieder in diesem Jahr. Ihr seid sehr rege interagierend unterwegs gewesen auf sämtlichen Channels, auf dem Discord-Server, in unseren Instagram-DMs, unter den ganzen Beiträgen. Also da großer Dank. Und deswegen, weil da natürlich auch das Feedback kam, gerade generell in den Bundesliga-Podcasts, wir brauchen mehr Meinung, Expertise vor der Saison. Wir müssen wissen, wie wir managen sollten. Dementsprechend haben wir uns heute direkt die Folge zurechtgelegt, wo wir gesagt haben, Hard Facts auf die 12 und Auftaktprogramm einmal komplett im Fokus.
Yes, ich glaube auch, dass heute wird quasi die mit Jylland-Folge, die wir scouten, analysieren und gucken, wo wir wie was holen können. Nochmal von meiner Seite kurz zum Feedback zur Club-Podcast-Tour. Ich glaube, dass es da auch immer wichtig ist, beide Seiten zu hören, weil für den einen ist das zu viel Gelaber, für den anderen ist das genau richtig, ohne seichte Berieselung. Wir haben auf jeden Fall viele Punkte mitgenommen und werden dahingehend zum einen nächstes Jahr ein bisschen anpassen und natürlich auch gucken, inwieweit Feedback ausgeprägt gewesen ist, jetzt auch schon zu den kommenden Folgen, dass wir darauf auch ein bisschen Rückbezug nehmen können. Abgesehen davon gibt es aber natürlich auch nochmal, einfach glaube ich, ganz wichtig zusammenzufassen, was für uns denn so der Mehrwert letztendlich gewesen sind. Gab es für dich Dinge aus den 18 Club-Podcasts, die dir jetzt fürs Managen, für dich selber sehr, sehr präsent im Kopf geblieben sind? Was sind so deine Key-Teams oder Key-Takeaways, die du mitgenommen hast, Bench?
Also es gibt auf jeden Fall einige und da muss ich auch sagen, bin ich dann schon ganz bei den Hörern, dass wir 2, 3 Folgen hatten, wo ich gesagt habe, Alter, da konnten mir die Experten nochmal eine ganz andere Perspektive geben, einen ganz anderen Blickwinkel. Das war zum einen wahrscheinlich auch, weil es noch sehr frisch ist, der Podcast mit Luca, mit dem Wolfsburg-Experten, den ich als Closer aufgenommen hatte letzte Woche. Da war wirklich einiges dabei, was ich gut mitnehmen konnte. Das wird sich auch wiederfinden in meinen Picks, wenn wir dann hinten raus heute uns ein paar interessante Spieler anschauen werden. Wolfsburg fand ich sehr interessant. Wenn wir dann direkt jetzt beim Ende waren, dann muss ich auch sagen, die allererste Episode zum SC Freiburg mit Mirko war auf jeden Fall eine, die wirklich überragend war. Aber auch insgesamt, ohne dass ich jetzt irgendwie alle hier nennen möchte oder irgendwie dann wieder ein paar vergesse. Also die Expertenmeinung geben schon immer nochmal einen anderen Blickwinkel als der aus unserer Sicht relativ nüchterne Blick, wenn man das so sagen möchte. Dementsprechend, also da waren einige Spieler dabei, wo ich jetzt aber auch das Gefühl habe, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr, ich sag jetzt mal, blindlings einfach auf Meinungen und auf persönliche Empfindungen irgendwie einlässt, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass ich mich an 1, 2 Stellen schon ein bisschen verbrannt habe und mal 2, 3 dicke Overpays gegangen bin, wo ich jetzt mit einer Woche Abstand sage, ja gut, aber wenn ich mir dann vielleicht jetzt nochmal die Tests anschaue und ein bisschen weniger mich mit auf den Hype-Train gesetzt hätte, dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Also Perspektiven der Experten, super wichtig, trotzdem am Ende des Tages auch ein Stück weit eigene Meinung bilden, immer wichtig.
Ja, habe ich schon gemerkt. Du hast nämlich gerade auch, glaube ich, von einem Call von Mirko in Freiburg sehr ziehen lassen, hast gleich mal einen doppelten Preis für einen Niklas Beste bezahlt, den Mirko auch nochmal nachbesprochen hatte. Die haben nämlich gerade auf Discord auch die Community Talks, wo nochmal in 6 Abschnitten alle Teams durchgesprochen werden. Ich glaube, die sind gerade bei 3 von 6 oder 4 von 6 gewesen. Das heißt, wer da nochmal letzte Updates in den letzten beiden Wochen haben möchte, kann auch gerne da vorbeischauen. Und ich glaube schon, dass viele Takes dabei gewesen sind, die managen technisch relevant gewesen sind. Gerade auch Leverkusen, ein Schick, der eventuell nicht so krass performt wie letztes Jahr. Ein Andrich, der brutal wichtig werden kann oder konstant punktet. Deswegen habe ich mir da auch auf jeden Fall zu jedem Team ein bisschen was mitgenommen. Muss aber auch sagen, dass auch in den Folgen mit Einsendungen ich das Gefühl hatte, dass wir gar nicht so weit mit unserer eigenen Meinung von der Experten entfernt gelegen haben. Klar, ist aber auch nochmal ganz anders, wenn man das dann im Gespräch einordnen kann, wenn man diskutieren kann. Das verstehe ich voll und ganz, bin aber der Meinung, dass wir in vielen Dingen auch ähnliche Perspektiven hatten.
Ja, 100%ig. Also es gibt so ein paar Takes, die kann man einfach nicht so auf dem Schirm haben, weil man nicht allzu tief drin ist, aber ich habe auch schon das Gefühl, eigentlich in 95% der Fälle war es dann auch oft so, dass wir bei den Players to Watch, bei den MVP-Calls, bei der Startelf wirklich relativ d'accord miteinander waren. Aber ja, dementsprechend, ich glaube, die richtige Mischung ist es dann am Ende des Tages. Aber wie gesagt, wir haben es auf dem Schirm, was wir an Feedback von euch bekommen haben. Da war einiges dabei und dementsprechend, hoffen wir natürlich, dass ihr euch dann auf nächstes Jahr und die Tour dann im Vorfeld auf die Saison wieder freuen werdet. Wir haben jetzt aber natürlich 25-26 im Fokus. Und ich würde sagen, genug geschnackt, Anton, wir gehen rein in das Programm der ersten zwei Spieltage. Da muss man sagen, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung, wir haben das Programm so geordnet, dass wir die Platzierung der letzten Saison zur Hand genommen haben und da dann im Prinzip jetzt erstmal von den ersten zwei Gegnern jeweils eine Durchschnittsplatzierung errechnet haben. Die würden wir dann sozusagen von unten nach oben durchgehen. Das heißt, als allererstes kommt das Team, dessen Gegner die niedrigste Durchschnittsplatzierung der Saison hatten, die dementsprechend also das beste oder das dankbarste Auftaktprogramm haben sollten. Vielleicht einmal kurz vorweg, weil wir letzte Woche ja schon unsere Tabelle für diese Saison predicted haben. Bei vier Teams würden wir schon mal direkt mit reingeben, dass wir da relativ oft dann von den Letztjahresplatzierungen waren. Machen wir aber dann auch, glaube ich, inhaltlich zu gegebener Stelle nochmal deutlich. Stuttgart, letztes Jahr 9., sehen wir beide deutlich weiter oben. Werder, letztes Jahr 8., sehen wir beide relativ deutlich weiter unten. Leipzig sehen wir wieder eine ganze Ecke weiter oben, letztes Jahr 7. Und Hoffenheim auf Platz 15, da sollte dieses Jahr auch mehr gehen. Anton, das passt erstmal soweit, oder?
Das passt erstmal so auf jeden Fall. Und gerade bei den beiden Aufsteigern, die haben wir halt mit 17, 18 einfach hinten dran gehängt. Und bei denen weiß man auch noch nicht, wie es läuft. Aber ich glaube, dass das fürs Erste auch eine recht faire Bewertung sein dürfte.
Yes, denke ich auch. Wir gehen mal rein mit dem Team, was das scheinbar dankbarste Auftaktprogramm hat. Und das ist der SC Freiburg. Auftakt in unserer Clubtour, Auftakt heute in die Folge. Die ersten beiden Gegner sind der FCA und der FC aus Kölle. Durchschnittsplatzierungen nach unserer Rechnung 14,5. Anton, vielleicht kurz mal deine Two Cents dazu. Wie siehst du es für Freiburg? Ich muss sagen, Köln, Augsburg, beide schwer einzuschätzen für mich.
Ja, beide schwer einzuschätzen. Gerade Köln jetzt eben mit dem, was sie gegen Atalanta Bergamo nochmal mit dem 4-0 daheim geliefert haben. Ich glaube aber insgesamt, dass Freiburg in beiden Partien nicht nur tabellarisch, sondern auch faktisch einfach Favorit ist, dass der FC Augsburg mit neuer Ausrichtung, mit defensiver Anfälligkeit auf einmal jemand ist, den man zu Hause auf jeden Fall knacken muss und wo dann auch 2-3 Tore bei rumspringen können. Im Gegenzug kannst du von einer Augsburger Offensive, die natürlich mehr nach vorne pusht, unter Sandro Wagner auch eins bekommen. Aber da bin ich sehr optimistisch. Und auch Köln, in Köln dann fährst du als SC Freiburg hin und bist qua Bundesliga-Zugehörigkeit und europäischer Erfahrung aus den letzten Jahren auf jeden Fall Favorit, unabhängig davon, wie Köln jetzt das letzte Testspiel gezockt hat.
Ja, gehe ich komplett mit und sehe es auch ähnlich beim nächsten Team. Mainz 05 spielt zum Auftakt zu Hause gegen Köln ebenfalls und dann auswärts gegen Wolfsburg. Auch zwei Teams schwer einzuschätzen, Durchschnittsplatzierung 14. Würde ich jetzt gar nicht auch so deep reindiven wollen, weil ich es eigentlich ziemlich ähnlich zum SC aus Freiburg sehe. In beiden Spielen tendenziell Favorit, beides nicht super deutlich. Ganz, ganz dankbares Programm, aber jetzt nichts, wo ich sage, Vollgas drauf.
Ja, das sieht auch mit der 14 auf jeden Fall besser aus, als es ist. Man muss ja auch mal sagen, ein Durchschnittswert wäre dann ja vermutlich der 9er, 9,5er, den man da irgendwie, warte, wir haben 17, ja, das wäre Quatsch, dann wäre das ein 8,5er, wäre der Mittelwert. Und diese 14 ist mir da schon auf jeden Fall deutlich zu weit nach drüben geschiftet, weil du sowohl gegen Köln, kannst du auch mit Unentschieden spielen, gegen Wolfsburg kannst du verlieren. Also finde ich ein sehr durchschnittliches Programm. Und bei den Mainzern habe ich mir auch nach der Club-Podcast-Folge aufgeschrieben, alles beim Alten. Also ich glaube, da können wir gute Spiele bekommen, da können wir mal Unentschieden bekommen. Würde ich nicht krass über- oder unterbewerten, dieses Auftaktprogramm.
Yes. Der Vollständigkeit halber einmal, bevor wir dazu Feedback kriegen, dass wir das kleine 1x1 nicht beherrschen. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, müssen wir mit 18 rechnen. Das eigene Team ja sozusagen hier in der Betrachtung müssen wir in der 18er-Tabelle mit einrechnen. Klar.
Alle Plätze.
Dementsprechend 9 wäre die Hälfte. Yes.
Ja, scusi, meiner.
Alles gut. Wir gehen weiter zu Gladbach. Du sagst bei Mainz alles beim Alten. Bei Gladbach alles beim Alten und viele Sorgen.
Ja, damit alles beim Alten.
Eigentlich ja, schon,
also,
ne?
Ja, aber ich glaube, dass, also man muss ja streng genommen sagen, würde ich jetzt managen, würde ich mir nicht nur Spieltage 1 und 2 als Block angucken und Spieltage 3 bis oder und Spieltage 1 bis 6. Ich würde schauen, Spieltag 1, wen kann ich am ersten Spieltag in meinem Team haben und dann rausschmeißen? Dann Spieltag 1 bis 2, wen kann ich drin haben und danach rausschmeißen? wen kann ich von 1 bis 6 drin haben und nach der zweiten Länderspielpause rausschmeißen und wen kann ich mir in der ersten Pause holen für die Spieltage 3 bis 6. Und bei Gladbach würde ich sagen, fürs erste Spiel gegen den HSV, der, glaube ich, gefühlt alle Testspiele verloren hat, kannst du reingehen.
Ja. Ja, verstehe ich. Es ist ein guter Punkt, gerade mit diesem kurzen Horizont, wo du dann wirklich nochmal 2 Wochen hast, während Länderspielpause zu managen,
ja,
musst du halt gar nicht zwangsläufig jetzt schon auch dieses Gerüst fertig bauen, wo man sonst oft vor den Saisons sagt, ey, 3, 4, 5 Spieler solltest du haben, drumherum kannst du viel reagieren. Eigentlich jetzt für gerade mal diese 2 Spieltage, wo man dann wieder eine längere Pause hat, macht sogar Sinn zu sagen, komplett spieltagsbezogen managen und vielleicht einen anderen Ansatz als in den letzten Saisons zu wählen. Deswegen gehe ich auch komplett mit. Dann kommen wir zum ersten Team, wo ich sage, Vollgas drauf. Und das war auch unser Opener heute, der BVB. Der spielt nämlich zum Auftakt bei St. Pauli, den wir auch nach unserem Besuch während der Clubtour ja eine relativ schwere Saison prognostiziert haben. Und hat dann das 2. Spiel zu Hause gegen Union Berlin, ähnliches Spielchen. St. Pauli, Union, für mich beides Teams, die ich klar im unteren Drittel sehe, wo ich bei beiden auch nicht überrascht wäre, wenn die tief reinrutschen unten in den Strudel. Dortmund, Personalengpass, brauchen wir nicht drüber reden. Süle scheint jetzt zumindest auch langfristiger auszufallen und dann wird es auch schon ganz schön eng auf den Innenverteidigerpositionen. Trotzdem, qua des Kaders, qua des Anspruches, muss der BVB beide Spiele gewinnen und deswegen würde ich da sagen, Vollgas auf Dortmunder, alles was spielen könnte.
Ja, gerade rohpunktetechnisch muss das natürlich scheppern, weil du mit Union Berlin und St. Pauli auch keine Teams hast, die annähernd gleich viel Ballbesitz haben werden gegen den BVB, wie es jetzt das Team von Niko Kovac haben wird. Man kann da noch drauf hoffen, dass natürlich dann auch Punkte und Tore technisch offensiv viel bei rumkommt. 6-0 im letzten Heimspiel gegen Union gespielt, also auch da bin ich eigentlich guter Dinge, kenne aber auch den BVB und weiß, dass das auch mal nach hinten losgehen kann, würde aber da trotzdem voll reingehen. Nicht zu fett overpayen, weil das natürlich nicht die Top-Tier-Big-Boys sind, die sind weiterhin ganz klar beim FC Bayern, egal gegen wen der spielt, aber Dortmund für den Auftakt auf jeden Fall ein Team, wo man gucken muss, ein paar Jungs reinzubekommen.
Hundertprozentig. Wir machen weiter mit dem HSV. Die starten gegen Gladbach, spielen dann gegen St. Pauli, Derby. Für mich ähnliches Spielchen wie mit Gladbach eben, wie mit Mainz eben, wie mit Freiburg eben. Annehmbares Programm, kann was gehen. Ich sehe den HSV grundsätzlich noch ein Stück weit kritischer, was die eigene Qualität angeht, als die anderen hier. Haben auch, glaube ich, jetzt in der gesamten Vorbereitung nur 2 eigene Tore geschossen, 15 Roundabout bekommen. Ich glaube, kein Vorbereitungsspiel gewonnen. Also da sind die Vorzeichen jetzt nicht die allerbesten. Können wir aber, glaube ich, an der Stelle dann auch damit relativ schnell abschließen. Und dann würde ich einfach mal schon den VfB Stuttgart mit zu dir rüberwerfen. Die starten nämlich gegen Union, spielen dann gegen Gladbach. Und da muss ich sagen, von den ersten 6, die wir dann jetzt hier thematisiert hätten, wären die Stuttgarter neben dem BVB das Team, was ich am interessantesten finde.
Unbedingt. Lass mich noch ganz kurz eine Frage zum HSV nachschießen. Hast du aktuell einen Hamburger oder würdest du dir irgendeinen mitnehmen? Ich nehme mich gerade 0. Ich bin super skeptisch.
Ich hatte in einem Starterteam El Fadli. Und war im ersten Moment sehr zufrieden damit, weil ich glaube, El Fadli wird einer der besten Punkter da sein, wird aus meiner Sicht in der Dreierkette in der Mitte spielen und da sowohl mit als auch ohne Ball, egal wie das Spiel läuft, einer der relevantesten sein. Hab ihn aber dann tatsächlich sogar irgendwann abgestoßen. Und ich glaube, das beschreibt es ziemlich genau, wenn ich sage, das ist einer von denen, wo ich mit am meisten Punkte und am sichersten Punkte erwarte. Trotzdem war er mir dann zwischenzeitlich die 11, 12 Millionen Mark wert. Ich möchte nicht sagen, nicht wert, aber meine Entscheidung basierte so ein bisschen darauf, dass ich gesagt habe, ich brauche einen Kaderplatz, den ich freimachen will. Und in El Fadli glaube ich auch zu einem ähnlichen Preis im Zweifel wieder einpacken zu können. Also ich bin auch schon sehr skeptisch und besitze mittlerweile keinen Hamburger mehr.
Ja, finde ich mich auch, weil gerade beim HSV gab es in der Frühphase der Sommervorbereitung auch viele Calls von wegen, ja, das könnte Bundesliga-Mittelfeld werden, das könnte sogar knapp Richtung europäische Plätze schielen, das könnte eine souveräne Saison werden, die sind gesettelt, da sehe ich eher St. Pauli, Heidenheim, Köln dahinter, aber gar nicht. Ich finde gerade, ehrlicherweise, nach der Vorbereitung ist der HSV neben dem FC Heidenheim bei mir zu den Plätzen 17, 18 gerutscht, in der aktuellen Verfassung. Muss man mal drauf schauen, aber gibt mir kein gutes Gefühl. Wer mir ein gutes Gefühl gibt, hast du schon angesprochen, ist der VfB. Und da sehe ich es ähnlich wie beim BVB, voll draufgehen. Die Vorbereitung an sich sah, finde ich, ganz gut aus. Ich habe nur das Spiel gegen Toulouse wirklich über 90 gesehen. Und da fand ich den VfB auch über alle Mannschaftsteile echt relativ scharf und griffig unterwegs. Aber da natürlich auch einen eher schwachen Gegner gehabt. Deswegen muss man das auch erstmal sehen. Aber Stuttgart mit dem Programm am Anfang auf jeden Fall ein No-Brainer.
Yes. Dann haben wir das erste Drittel der Teams mit dem rein rechnerisch dankbarsten Auftragsprogramm damit abgerappt. Können, glaube ich, weitermachen mit Leverkusen auf der 7, Hoffenheim, Werder zu Beginn. Hoffenheim, habe ich schon eingangs gesagt, trauen wir mehr zu als letztes Jahr, ist trotzdem aber auch ja eher eine Unbekannte für mich jetzt zum Start der Saison oder eine Woche vor DFB-Pokal. Werder hat es, glaube ich, richtig schwer dieses Jahr. Und wo du gerade sagst, du hast Hamburg noch mal ein, zwei Plätze tendenziell nach unten korrigiert nach der Vorbereitung, muss ich sagen, ähnlich geht es mir mit Werder. Weil ich das Gefühl habe, also du musst davon ausgehen, dass Romano Schmid noch geht. Weil es immer realistischer wird, dass man eine ganz schwere Saison hat, weil es immer schwieriger wird, da die Fantasie aufzubringen, dass du irgendwie einen Kader hast, mit dem du ähnlich konkurrenzfähig wie letztes Jahr bist. Und dementsprechend, ich gehe stark davon aus, dass Schmid noch geht. Und wenn Schmid noch geht, du Duxch verloren hast, du Weiser auf unbestimmte Zeit oder beziehungsweise relativ langfristig verloren hast und auf der anderen Seite auch noch nicht mit so einer Qualität nachgelegt hast, dass du sagst, alles klar, Alter, damit hast du irgendwie 1:1 Ersatz geschaffen. Also, ich habe gestern noch gelesen, dass Patrice Čović eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat und wenn man nicht mehr rechtzeitig reagieren kann nach einem Schmid-Abgang, dass er dann vielleicht erstmal sogar eine Option wäre. Und da sage ich mir, in so einer Position im Werder-System, mit Dreierkette, mit dem Zehner oder zwei Zehnern hinter der Spitze, die eigentlich komplett für die Kreativität in der Offensive zuständig sind, da dann überhaupt so ein Szenario zu zeichnen, finde ich schon sehr, sehr schwer jetzt so nah vor Ligastart und DFB-Pokalstart. Also ja, damit ist, glaube ich, auch alles von meiner Seite zu Werder gesagt. Ich schätze die sehr kompliziert jetzt zu Beginn der Saison ein und eher negativ als positiv. Deswegen für mich Leverkusen mit Hoffenheim und Werder ebenfalls interessant.
Bin ich auf jeden Fall in großen Teilen bei dir. Mittelfristig muss ich sagen, finde ich aber auch einfach Horst Steffen Fußball attraktiv für Kickbase und kann mir vorstellen, dass das, sobald das Programm ein bisschen leichter wird, auch interessant wird. Und bei Romano Schmid muss ich sagen, ich sehe keine heiße Spur aktuell. Also klar, ja, der wird seit Anfang der Vorbereitung mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, aber ich habe noch nie einen konkreten Namen gehört. Ich habe noch nie ein Bekenntnis von ihm für oder gegen Bremen gehört. Ich habe noch nie gemerkt, dass er sich irgendwie negativ äußert, weg möchte und irgendwie zu denken gibt, ob er da bleibt. Deswegen weiß ich nicht, ob es noch passiert, weil es natürlich jetzt, je näher du an die Saison kommst, auch immer ein größerer Schritt für Bremen wird, dann nochmal jemanden abzugeben. Du hast Duxch abgegeben, du hast Weiser gerade Langzeit verletzt und ich weiß nicht, ob du es dir gerade leisten kannst, als Bremen zu sagen, ich gebe ihn ab.
Verstehe ich auch und ich sehe auch den Steffen-Punkt, aber ich frage mich, also es ist ja offensichtlich, dass Bremen, wenn man die finanziellen Freiräume jetzt hätte, gerne noch reagieren würde auf der einen oder anderen Position. Mhm. Du hast, glaube ich, mit Duxch, ich weiß gar nicht, was jetzt die Ablöse war, 2-3 Millionen oder so, also jetzt nichts überragend Nennenswertes. Weiser verlierst du gerade natürlich ohne finanziellen Gegenwert wegen der Verletzung. Also ich glaube, nachdem Stay jetzt auch die ganze Vorbereitung ausfällt, ist Schmid der Einzige, über den man generell einfach noch Spielraum generieren könnte, damit du noch reagieren kannst. Das heißt, bleibt Schmid, sehe ich es eigentlich genauso kompliziert. Weil dann hast du auf einmal eine Stürmerposition, wo du jetzt halt warten musst, ey, bekommst du Silva jetzt wirklich wieder? Selbst wenn du Silva bekommst, das war jetzt auch in der Rückrunde nicht so, dass du gesagt hast, ey, der hat eine andere Mannschaft aus denen gemacht, offensiv.
Aber die halten alle viel von dem, auch intern, glaube ich. Also das würde schon passen.
Ich auch. Ich denke mir auch, die Frankfurt-Saison damals, die kam ja nicht von ungefähr. So. Und auch die Zeit in Leipzig, in der er noch stark war. Also für mich ist Silva auch jemand, der ein sehr ordentlicher Bundesliga-Stürmer sein kann, wenn er zurück zu seiner Form findet. Aber trotzdem, finde ich, hat die letzte Rückrunde gezeigt, es ist schon ein Risiko, was du eingehst. Und deswegen, also ich sehe alle Punkte. Vielleicht ist es ein bisschen viel Schwarzmalerei bei Werder von mir, aber aktuell finde ich es sehr schwierig. Vor allem, um vielleicht einen letzten Punkt noch dazu zu bringen, Bangula, bis jetzt der Königstransfer in Anführungsstrichen, auch der ist eigentlich noch ein unbeschriebenes Blatt. Also das kann von Vorschusslorbeeren à la Skelly Alvero, Wesley und keine Ahnung was in Bremen, bis Gnabry-Ankunft und ein Jahr, wo du komplett durch die Decke gehst, kann das halt alles sein. Und darauf bist du halt angewiesen, dass sowas funktioniert im Moment.
Ja, bist du auf jeden Fall. Stand jetzt habe ich das Gefühl, Schmid geht nicht. Stand jetzt sage ich auf jeden Fall, erste 6 Spieltage oder 5 Spieltage, lass die Finger von Bremen weg und danach gucke ich mir an, wie das mit Steffen funktioniert.
Dementsprechend sagst du aber Leverkusen mit Hoffenheim-Bremen durchaus interessant.
Interessant, gerade bei Hoffenheim weiß ich auch nicht, wie das wird, weil beide Mannschaften mit neuem Kader oder neuer Ausrichtung unterwegs sind. Deswegen bin ich da auch gespannt, wie Leverkusen reinkommt. Sehe aber insgesamt auch da wieder eine Upside, auch wenn sie nicht so groß ist wie in der vergangenen Saison. Leverkusen mitnehmen, ja.
Dasselbe können wir wahrscheinlich dann über Frankfurt sagen, die in abgewechselter Reihenfolge genau dieselben Gegner haben. Ich persönlich sage, ich traue sowohl Leverkusen als auch Frankfurt nicht nochmal die letzte Saison zu. aber ich traue Leverkusen trotzdem mehr als Frankfurt zu.
Gehe ich ganz genauso mit, deswegen bleibe ich auch erstmal von den Frankfurtern fern, gerade weil die durch letzte starke Jahr auch alle extrem hohe Marktwerte haben, beziehungsweise gerade die Kickbase-relevanten Spieler sind ultra teuer. Ich glaube, dass es weniger Output geben wird dieses Jahr und probiere deshalb nach besten Möglichkeiten erstmal um Frankfurt außenrum zu managen, bis sich da vielleicht irgendjemand rauskristallisiert, der wirklich eine Kickbase-Rakete wird dieses Jahr.
Ja, dann haben wir auf der 9 Wolfsburg mit Heidenheim und Mainz als Gegner und auf der 10 St. Pauli mit dem BVB und dem HSV. So einfach von den Namen her, St. Pauli wahrscheinlich nochmal eine Ecke komplizierter. Durchschnittstabellenposition bei beiden die 11, sind beides Teams, die ich jetzt weder nach oben noch krass nach unten quatschen würde. St. Pauli, haben wir gesagt, trauen wir generell nicht allzu viel dieses Jahr zu. Deswegen lasse ich da komplett die Finger von, während ich bei Wolfsburg sage, jo, wenn sich der ein oder andere preiswert ergibt, kann man schon mitnehmen.
Wir werden auf Wolfsburg, glaube ich, auch später nochmal kommen, weil die nicht nur die ersten beiden Spieltage ein recht ansprechendes Programm haben, sondern auch am dritten Spieltag noch gegen Köln spielen. Und ich glaube, in Summe ist das dann wieder ein Team, wo ich sage, boah, aber jetzt ein Maxi Arnold für 3 Spieltage mit einem 100er Schnitt nehme ich mit. Jetzt ein Koulirakis, jetzt ein Wawro. Also finde ich für die ersten drei auch interessant, da auf Stammspieler zu setzen oder mal einen günstigen Lückenfüller mitzunehmen. Janni zum Beispiel war völlig hyped auf Sko Olsen. Verstehe ich nicht, aber Janni hat gesagt, Sko Olsen dieses Jahr Breakout-Season.
Ey, wer weiß? Also Sko Olsen hat zumindest die Nase vorne, habe ich aber jetzt auch gehört, gestern oder vorgestern, glaube ich, in der Generalprobe gegen Brighton eher blass geblieben. Also Let's See ist noch relativ preiswert, wie eigentlich so entgegen der Frankfurter Marktwert-Level, die du eben angesprochen hast, relativ weit unten ist. Ne? Die Wolfsburger eine relativ enttäuschende letzte Saison gespielt, dementsprechend das meiste relativ preiswert. Ich muss sagen, Wolfsburg-Podcast hast du auch gehört, oder?
Nee, habe ich nur angefangen, habe ich nicht zu Ende gehört.
Ah, okay, ja, dann macht es mehr Sinn, weil ich wollte gerade sagen, wenn du den komplett gehört hättest und dann mit Arnold als seinem Top-Pick hier reinstartest, das wäre Wahnsinn gewesen. Aber gut, ich bin bei Arnold gerade nach dem Input von Experte Luca eine Ecke vorsichtiger. Auch ich hatte ihn grundsätzlich erstmal als MVP-Kandidat, wenn es alles perfekt läuft, sogar dabei, weil ich da gesagt hatte, wenn du einen Sosa daneben hast, der jetzt einen klaren Sechser gibt, Arnold wieder mehr mit Ball, mehr den Strategen gibt, kann das was werden? Es hat sich im Wolfsburg-Podcast ein bisschen anders angehört, also wenn ihr Bock habt, schaut oder hört da nochmal gerne rein.
Arnold ist halt ein harter No-Brainer, ey. Der macht seit 14 Jahren seine 3000 Saisonpunkte. Und deswegen habe ich mit dem, glaube ich, ehrlich gesagt, gar keine Bauchschmerzen. Aber klar, ein Lovro Mayer für gerade 7, 8 Millionen ist halt für die 3 Spiele, sollte der da auch hütteln und scoren, auch echt ein guter Pick.
Yes. Auf der 11 der FC Bayern. Und da ist eigentlich egal, wo die stehen, oder? Also Auftakt gegen Leipzig wird sicherlich, ich glaube jetzt nicht, dass das eine ganz klare Sache für Bayern wird. Dadurch ist, oder dafür ist Leipzig jetzt, glaube ich, auch zu gallig und qualitativ, trotz vieler, ich sag mal, ja, in Kickbase-Sprech Risikopicks genannt, Spieler in der Startelf, trotzdem zu gut aufgestellt von der Qualität her, als dass das eine richtige Reibe gibt. Zweiter Spieltag dann aber gegen Augsburg. Kleiner Angstgegner, glaube ich, aus den letzten Jahren von den Bayern, zumindest teilweise. Trotzdem ein Spiel, wo du natürlich sagst, ey, alles Vollgas auf die Münchner und dementsprechend, sie sind ja an 11, ist eigentlich egal, weil für mich, egal mit was für einem Programm, ist Bayern dieses Jahr das absolute Nonplusultra. Was ihr da kriegen könnt, müsst ihr mitnehmen.
Yes, ist auf jeden Fall so. Ich habe letztes Jahr kurz vor der Winterpause, Spieltag 15, Bayern gegen Leipzig gespielt. Ich habe gesagt, boah, Leipzig gewinnt das in München. Bayern gerade nicht so griffig unterwegs. Hatte Leo Goretzka bei mir im Team, habe ihn nicht gestellt. Bayern hat 5-1 gewonnen, Goretzka 197 Punkte gemacht. Wird mir nicht nochmal passieren. Also selbst bei engeren Matchups für die Bayern immer draufgehen, immer draufbleiben und die Stammspieler, die man hat, auf jeden Fall einsetzen. Augsburg bin ich am zweiten Spieltag auch gespannt, weil gerade Sandro Wagner der kennt die Bayern, der weiß, was da abgeht, der hat selber irgendwie viel Plan damit reinbringt. Bin ich gespannt, was er dann an dem Spieltag macht, ob das auch gegen Bayern Vollgas draufgehen und Vollgas Fußball spielen sein wird oder ob man sich da vielleicht einen Tick mehr zurückzieht. Wir werden sehen.
Yes. Heidenheim folgt auf der 12. Durchschnittsposition der Gegner 9,0 mit Wolfsburg und Leipzig. Lass ich Finger von.
Finger von, man muss auch sagen, dass natürlich irgendwann bei einer gewissen Teamstärke der Mannschaft, von der wir reden, das Gegnerprogramm egaler wird. Also bei Heidenheim würde ich jetzt, bevor sie nicht gegen HSV, Köln und St. Pauli 3 in Folge spielen, nicht sagen, das wird mal eine Rutsche, wo ich effektiv auf Heidenheim managen kann.
Yes. Würdest du denn trotz Auftakt gegen die Bayern aktiv auf Leipzig managen, die danach gegen Heidenheim spielen, mit einer Durchschnittsposition von 8,5 bei den Gegnern hier an 13 rangiert?
Also Bayern bekommt jeder zweimal die Saison. Ich glaube, damit muss man leben. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel in der Office-Liga auf jeden Fall Diomond schon geholt für einen kleinen Overpay und glaube, dass der auch über Bankeinsätze auf jeden Fall gefährlich werden kann und würde dann vielleicht diesen ersten Spieltag einfach tanken und verkraften und dann aber mit den Spieltagen, die folgen, auf jeden Fall optimistisch auf Leipzig schauen.
Sehe ich genauso. Dann kommt, ich glaube, sogar mein Flop-Pick für die ersten zwei Spieltage. Union Berlin, schwere Saison, haben wir beiden den Köpenickern prophezeit. Auftakt gegen Stuttgart, dann gegen Dortmund und dann geht es erstmal in 2 Wochen Pause. Ich glaube, die werden sie auch brauchen dann.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das sind so beide Male Ballbesitzteams, die wenig Rohpunkte für Union mit Ball zulassen und auch gegen den Ball gar nicht so krass viel. Aber wenn du jetzt irgendwie Hoffenheim, wenn du Leverkusen, wenn du Frankfurt bekommst, dann kriegst du wahrscheinlich einfach immer wieder Angriffsläufe auf deine Kette drauf und kannst viel rauskehren. Aber Dortmund und Stuttgart, die legen sich die Gegner schon noch mal einen Ticken länger zurecht. Und ich glaube, dass du da dann wirklich zwei Spiele hast, wo du mit Union wahrscheinlich bei 3, 4 Spielern ordentliche Punkte bekommst und im Rest wahrscheinlich nicht froh wirst.
Absolut. Dementsprechend also Finger weg erstmal von Union zu Beginn. Wir machen weiter an der 15 mit Köln, Mainz-Freiburg. Also ich sag dir ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass Köln den überragenden Bundesliga-Kader sich bislang zusammengebastelt hat. Aber wenn ich auf der einen Seite lese, ich suche mir mal gerade was raus. Wenn ich auf der einen Seite lese, Freiburg gegen Augsburg und Köln und auf der anderen Seite lese, Köln gegen Mainz und Freiburg. Unabhängig davon, dass Freiburg natürlich richtig Kredit letzte Saison da aufgetankt hat und jetzt mit ordentlich Vorschusslorbeeren reingeht, ist das für mich ein ähnliches Programm. Und wir haben Freiburg hier an Stelle 1 und Köln an Stelle 15. Mhm.
Ja, ich finde auch, dass das Kölner Auftaktprogramm beziehungsweise, dass das als Gegnerstärke Platz 5,5 im Schnitt eingeordnet wird, spiegelt auf keinen Fall die Möglichkeiten der Kölner in den beiden Spielen wider. Muss aber auch sagen, ich kann Köln einfach noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob ich da die Kölner bekomme aus den ersten beiden Testspielen, wo es wirklich noch unrund, defensiv, unstrukturiert gewirkt hat, oder ob du jetzt die Kölner bekommst, die halt einfach Bergamo wegfegen. Deswegen da mal ganz locker sein und draufschauen. Muss aber sagen, dass was unteres Tabellendrittel Bundesliga angeht, die Kölner mir zumindest offensiv und was Rohpunkte im Ballbesitz angeht, am meisten Hoffnung machen. Also da sehe ich deutlich mehr Potenzial als bei einem HSV, als bei St. Pauli, als bei den Unionern und so. Also da könnte offensiv schon mal was gehen. Muss aber auch sagen, dass der Kader so breit ist, dass ich nicht ganz sicher sagen kann, wer wo startet. Natürlich ist das Team, das gegen Bergamo gezockt hat, jetzt gerade wahrscheinlich das Nonplusultra und der Maßstab, den du erreichen musst. Und muss man mal sehen, wer im Pokal startet. Aber an sich, finde ich, hat Köln offensiv einfach wirklich viele Möglichkeiten. Deswegen auch da eher vorsichtig sein.
Ja, gehe ich auch komplett mit. Aber ich muss sagen, wo du gerade meintest, gerade offensiv schwierig, wer dann starten wird und so. Ich muss die letzten zwei Tests, wenn man die dann zu Rate zieht, dann ergibt sich, glaube ich, schon ein relativ eindeutiges Bild jetzt, dadurch, dass viele Tore, viele Scorer dabei waren. Mhm. Und dann muss ich sagen, je nachdem, wie risikoaffin du managst, ist es fast schon wieder eine dicke Chance eigentlich. Wenn wir sagen, ey, die Möglichkeiten sind da, auch aus den ersten zwei Spielen was zu holen, wenn du dich da mal verbrennst, dann ist auch nicht ganz so wild, weil da kannst du noch dann in Ruhe reagieren nach Spieltag 2. Deswegen Köln, obwohl hier ja viertletzter im Ranking, für mich ein Team, wo ich jetzt sage, ey, wir alle werden 2, 3 Lückenfüller zu Beginn der Saison brauchen. Wir alle werden die Offensivspieler brauchen oder vielleicht mal im Sturm, wo der Markt relativ schmal ist, auf jemanden zurückgreifen müssen, der dann irgendwie seine 2, 3, 6, 7 Millionen wert ist. Und da kommen wir später dann noch bei unseren Picks drauf zurück. Gibt es mindestens mal 2 Spieler, wo ich sage, also das sind aktuell für den Marktwert wirklich No-Brainer.
Jo, können wir ja vielleicht zumindest kurz anreißen, wer da vorne gegen Bergamo gespielt hat. Das waren vorne im Sturm Bülter, ummantelt von Kaminski und Thielmann. Und ich glaube, da hast du auf jeden Fall 2 mit dabei, die man sich für einen Schnäppchenpreis mitnehmen darf.
Auf jeden Fall. Relegationsplatz im erste 2 Spieltage-Ranking nimmt ein der FC Augsburg unter Neucoach Wagner. Auftakt gegen Freiburg, dann gegen die Bayern. Du hast schon gesagt, also man kennt die Münchner, man kennt die Bayern, kann ihnen vielleicht das Leben schwer machen. Generell halte ich persönlich sehr viel von Wagner rein sportlich. Habe trotzdem das Gefühl, das darf man jetzt auch nicht irgendwie so überromantisieren jetzt an der Stelle oder zu viel auf diese Rückrundenphase der Augsburger letztes Jahr geben. Da muss man schon irgendwie ein Stück weit versuchen, ja, nüchtern zu bleiben, den Wagner-Bonus vielleicht auch nur den kleinen Wagner-Bonus sein zu lassen und zu sagen, ey, Freiburg, ja klar, machbar, dann aber Bayern und in Summe ist es einfach was, wo du 1, 2 Picks nehmen kannst bis zur Länderspielpause, aber wo ich jetzt, glaube ich, ja, also auf keinen Fall irgendeinen Overpay zahlen würde.
Ja, nee, würde ich auch nicht. Auch da ist für mich erstmal abwarten die Devise und gucken, auf wen du dann gehen kannst. Ich glaube insgesamt, dass das ein Team wird, das weniger relevant ist als letztes Jahr.
Yes. Die letzten zwei Plätze werden von Hoffenheim und Werder Bremen eingenommen. Über die beiden an und für sich haben wir schon ein paar Worte verloren, diese und auch letzte Woche. Wir haben auch schon gesagt, dass das Programm der beiden, was in beiden Fällen Leverkusen und Frankfurt sind, zwei Teams sind, wo hier dieses Durchschnittsranking ein bisschen verfälscht für kommende Saison, weil wir beide etwas weniger von den Teams erwarten. Trotzdem sind sowohl Leverkusen als auch Frankfurt zwei Teams, die zumindest mal oberes Bundesliga-Drittel potenziell sind oder eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, da zu landen. Dementsprechend Hoffenheim für mich noch eher ein bisschen positiver zu bewerten, kann man mal machen, würde ich jetzt aber nach Möglichkeit Abstand von nehmen. Bei Bremen sage ich, Alter, egal was da passiert, selbst bei einem Schmied von letzter Saison würde ich sagen, für den Preis mit den beiden Spielen bis zur Länderspielpause auf gar keinen Fall.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir spielen in der Elferliga. Du wirst bei mir im Team von keinen von den beiden Mannschaften einen Spieler in den ersten beiden Spieltagen sehen. Aber wenn du in der 18er Liga spielst, dann wird auf jeden Fall trotzdem jetzt schon ein Friedel eingekauft, wird ein Stark eingekauft, wird ein Maschida eingekauft, wird ein Aslani mitgenommen. Also das musst du auch wieder abhängig davon machen, in welcher Liga du zockst, weil wenn Stammspieler rar sind, dann nimmst du die mit und zockst die, egal gegen welches Team. Wenn du die Möglichkeit hast, flexibel zu sein, Leute auf die Bank zu hocken, Leute auch mal später einzukaufen, weil der Markt sowieso wieder voll wird durch MVP-Regel, durch 250er-Regel und so weiter und so fort, dann, finde ich, kann man sagen, Finger weg. Aber so, wenn du darauf angewiesen bist, Spieler zu haben, nimmst du die natürlich trotzdem mit, unabhängig davon, gegen wen gezockt wird.
Absolut. Am Anfang dann bei den beiden Gegnern wahrscheinlich vor allem Torwart und Innenverteidiger interessant. Also wenn ihr jetzt sagt, irgendwie auf lange Sicht findet ihr Hoffenheim ganz interessant und möchtet da ein, zwei haben, dann würde ich fast sagen, so eine Maschida und Co. sind jetzt zu Beginn einfach die, wo ihr am Anfang vielleicht nicht so viel schwache Punkte tanken müsst, bevor es dann ein bisschen bergauf geht. Wo ich sagen würde, einen Aslani auf der anderen Seite, ich halte auch viel von ihm, ich kann mir vorstellen, dass er gut zündet, dass er vielleicht auch an den ersten zwei Spieltagen schon den einen oder anderen Scorer sammelt, aber da ist das Risiko eben auch hoch, dass Leverkusen dich da mit 70% Ballbesitz einschnürt und Aslani mit 15 Punkten runtergeht und gegen Frankfurt dann vielleicht auch nicht viel geht, also gerade Innenverteidiger von den beiden Teams vielleicht die Personalien, ja, die auch für die ersten zwei Spieltage noch interessant sind.
Unbedingt. Bench, kurz und kompakt, auf welche Teams managst du bis zur ersten Länderspielpause? Was sind deine Go-To-Teams für die Spieltage 1 und 2?
Ja, nach langer Abhandlung haben wir uns nochmal hier ein bisschen zusammengeschrieben. Die Go-To-Teams, ganz, ganz, ganz klar, Dortmund und Stuttgart für die ersten zwei Spieltage. Wir haben so ein paar Honorable Mentions noch dabei hier, wo wir gesagt haben, Leverkusen, Freiburg, Mainz und Wolfsburg sind Teams, wo wir auch punktuell noch drauf gehen würden, wo man wahrscheinlich gerade bei Wolfsburg hinten raus im Moment auch preiswert noch richtig gut was mitnehmen kann. Dementsprechend sind das so die 2 plus 4, die wir gerne mitnehmen würden. Flop 3, beziehungsweise Flop 3 plus 1, dann auf der anderen Seite Union ganz oben, obwohl die sich rein faktisch oder rein zahlenbasiert im Mittelfeld auf der, lass mich schauen, auf der 14 bewegen, noch nicht ganz unten. Für mich absolut, ja, also worst possible Szenario, Finger weg, auf keinen Fall auf Unioner gehen. Dazu Werder und Hoffenheim haben wir gerade besprochen, nach Möglichkeit auch nicht. Und den FCA habe ich oder haben wir mal hier noch in Klammern gesetzt, weil auch da vielleicht ein bisschen mehr drin ist mit etwas Fantasie, aber mit Bayern unter den ersten beiden Gegnern und starken Freiburgern aus der letzten Saison ist das dann auch relativ schwierig.
Yes, ich würde nur noch Gladbach mit reinwerfen, weil ich die am ersten Spieltag gegen den HSV auf jeden Fall auch mitnehmen würde und danach aber zweiter Spieltag VfB abgeben. Sonst bin ich voll dabei.
Fair. Dann würde ich sagen, haben wir damit ja die ersten zwei Spieltage bis ins kleinste Detail durchexerziert. Wir haben, wie gesagt, auch einen Blick auf die ersten 6 Spieltage geworfen. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt vielleicht nicht die ganze Rutsche, sondern sprechen vor allem so über die Top- und die Flop-Teams. Ich würde rein zahlenbasiert mal wieder kurz reingehen mit den Top- und Flop-Teams. Da muss man sagen, das ja leichteste Programm mit durchschnittlicher Platzierung von 12,5 bei den Gegnern ist der VfB an den ersten 6 Spieltagen. Es folgt Freiburg mit 11,8, Mainz mit 11,5. Dortmund mit 11,2 und dann die Bayern und Leverkusen mit 10,5. Insgesamt hat Mainz hier mit Leipzig und dem BVB zwei Teams, wo wir sagen, die würden wir so ins obere Drittel zu den Top-Teams der Liga zählen. Alle anderen genannten haben maximal einen Gegner, den wir in diese Riege zählen würden. Ja, gleich gehen wir ja nochmal darauf ein, wen wir dann wirklich absolut auch in unseren Top-Picks sehen. Aber Anton, das als kleiner Umriss erstmal des oberen Drittels, soweit fein, oder?
Yes, genau, soweit fein. Und zur Einordnung dazu auch, jetzt haben wir natürlich 6 Spieltage, das heißt, im Schnitt wird das Ganze sich immer weiter dieser 9er, 9,5er Zahl annähern. Das heißt, jetzt, wer über 9 liegt, nochmal aussagekräftiger, gerade mit dem VfB, der jetzt bei 12,5 ist, natürlich deutlich zu einem einfachen Programm geschiftet. Und auch die Tatsache, dass da gegen kein einziges Top-6-Team, Top-6-Team habe ich jetzt definiert als Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart, dass gegen keines dieser 6 Teams gespielt wird, zeigt natürlich, dass die Upside wirklich groß sein kann.
Absolut. Ich gehe dann doch gerade einmal durch alle Platzierungen durch, damit ihr die mal gehört habt. Wir haben dann anschließend an Leverkusen auf der 6 haben wir Wolfsburg 10,3, Heidenheim und HSV 10,2, Leipzig 9,2 und dann landen wir unter 9, also mit dem potenziell, ja, wenn man so möchte, eher undankbarem Auftaktprogramm. Auf der 11 Augsburg 8,9, nur Bayern als Topgegner, die Anton gerade definiert hat. Dann haben wir St. Pauli und Köln mit 8,8 und jeweils 2 beziehungsweise 3 Top-Gegnern. Und dann sind wir im unteren Drittel auch angekommen mit den Kölnern schon. Daran anschließend Union 8,7, Frankfurt 8,1 und ganz, ganz tough wird es dann bei Gladbach, die gegen Stuttgart, Leverkusen und Frankfurt zu Beginn spielen. 7,5 Durchschnittsbewertung. Dann haben wir Hoffenheim, die das Auftaktprogramm, haben wir eben drüber gesprochen, Leverkusen, Frankfurt haben und an Spieltag 4 ist dann Bayern auf dem Plan, 6,8 Durchschnittsbewertung und Werder Bremen mit ebenfalls Frankfurt, Leverkusen zu Beginn und auch den Bayern noch vor Spieltag 6, 5,8er Bewertung hier. Und da muss man sagen, wenn wir vielleicht mal bei den Flop-Teams anfangen, wir haben eben schon gesagt, erste 2 Spieltage tough für die beiden. Hoffenheim, Bremen, also macht natürlich infolgedessen nur Sinn, dass sie hier auch relativ weit unten sind, spielen aber beide auch noch gegen Bayern in den ersten 6 Spieltagen, sind beide wieder ganz unten auf den Positionen, sind beides und Union haben wir hier auch wieder mit in der Lotterie, die 3 Teams, wo wir gesagt haben, die floppen potenziell, da wären wir sehr, sehr vorsichtig.
Ja, du kannst bei Bremen sogar noch fast Freiburg mit dazu nehmen, die ja letztes Jahr auf der 5 gefinisht sind. Also klar, die bekommt man zumindest zu Hause, aber das ist wirklich in Summe ein sehr, sehr kniffliges Auftaktprogramm. Heißt aber auch, nach diesem 6. Spieltag wird es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Ist natürlich die Frage, wie viele Punkte hast du bis dahin auf dem Konto? Wie nervös wird man dann intern und so weiter und fängt an zu diskutieren? Aber an sich glaube ich, wenn du das einmal geschafft und geschaukelt hast, da vielleicht sogar 1-2 Pünktchen mehr mitnimmst, als du dir erhoffst, dann kann es trotzdem noch eine sehr gute Saison werden.
Absolut. Hoffenheim übrigens auch noch Freiburg dabei, also ich glaube, da sind dann relativ wenig Fragezeichen noch, warum wir die als, ja, eher nicht unter die Go-To-Teams der ersten Spieltage sehen oder unter den Go-To-Teams sehen. Dann haben wir unsere Top-Picks und auch da tauchen der BVB und der VfB wieder ganz oben auf. Wir haben kurz darüber gesprochen, Stuttgart nicht einen Top-6-Gegner aus unserer Klassifizierung hier. Dortmund spielt an Spieltag 6 dann gegen Leipzig, aber da muss ich sagen, bis dahin, finde ich, hat Dortmund sogar das attraktivste Auftaktprogramm. St. Pauli, Union vor der Pause. Danach geht es weiter mit Heidenheim, Wolfsburg und dann kommen Mainz und Leipzig. Also mit zunehmender Dauer des Saisonstarts wird es auch für die Dortmunder ein bisschen schwieriger, aber gerade zu Beginn kein Weg, der daran vorbeiführt. Leverkusen ist das dritte Team, was wir hier auch noch mit reinnehmen. Wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, wir trauen ihnen nicht nochmal so eine Saison wie die letzten 2 Jahre zu. Trotzdem haben auch die zwar mit Dortmund und Leipzig sogar 2, jetzt habe ich mich in der Zeit hier verguckt, mit Frankfurt auch nur einen Top-Gegner in den ersten 6 Spielen. Drumherum Hoffenheim, Werder zum Auftakt, danach dann Gladbach, St. Pauli, Union. Liest sich auch, als gäbe das viele Kickbase-Punkte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Bayern sind in der Rechnung ja komplett ausgeklammert, weil wir sagen, das ist Kickbase-Olymp, das musst du immer mitnehmen. Wenn du jetzt aber auf Dortmund, Stuttgart und Leverkusen schaust und darauf managen wollen würdest, du hast wahrscheinlich in den meisten Ligen ein 3-Spieler-Limit pro Club. Was ist dein Ansatz? Gehst du komplett hart auf Stammspieler, die rohpunkten? Erhoffst du, dass in den ersten 6 Spieltagen viele Scorer dabei sind? Gehst du in die Offensive? Gehst du auf Rotation? Wer sind deine Picks, wo du sagst, da managst du drauf?
Also ich würde grundsätzlich versuche ich eher nicht auf Rotation vor allem zu Beginn der Saison irgendwie zu setzen. Weil ich glaube schon, dass du die ersten paar Spiele immer mit Top 11 beschreiten möchtest, dass du durch die Länderspielpause von 2 Wochen auch danach, glaube ich, eine ganz gute Regenerationsphase hast, wo du dann wieder mit Top 11 reingehst. Deswegen würde ich Anfang der Saison eher weniger auf Rotation und Joker managen. Ich muss aber sagen, ich habe auch, wo wir uns dann unsere Top-Spieler-Picks jetzt gleich hinten rausgesucht haben, bin ich echt ein bisschen überrascht gewesen, dass die Stuttgarter Startelf mittlerweile so unfassbar teuer ist und dass es da kaum eine Ausnahme gibt an sicheren Startern, die wirklich, also Nübel, relativ teurer Torwart wissen wir sowieso alle, das ist jetzt nicht so, dass sie sich krass gegenseitig outperformen, also da ist sowieso die Torhüter-Position aus meiner Sicht ausgeklammert. Da hast du eine Mittelstädt, Top-Tier-Preis, also Marktwert. Du hast einen Chabot, relativ teuer dafür, dass er auch selten irgendwie ausbricht, großartig. Hast die zweite Innenverteidigerposition.
Dieser Mann wird ausbrechen.
Hast die zweite Innenverteidigerposition, die noch nicht so ganz klar ist. Rechts Assignon, Neuzugang, auch kleine Unbekannte. Dann hast du Stiller super teuer, Carazor super teuer dafür, dass er selbst bei krassen Stuttgart-Auftritten meistens relativ durchschnittlich punktet. Hast einen Führig, der letzte Saison super wackelig war, wo natürlich viel gehen kann. Einen Undav, der einfach auch im Top-Stürmer-Segment vom Preis her ist. Woltemade, wo du nicht weißt, was passiert, und Leveling auf der anderen Seite auch jetzt nicht irgendwie großartig günstig für sein Level an Kickbase-Punkten. Also da muss ich sagen, kann man, glaube ich, bei Dortmund und bei Leverkusen aktuell eher noch so auf Schnäppchenjagd gehen und versuchen, noch ein bisschen was rauszuholen. Aber wenn du die drei Teams mir gibst und sagst, Durchschnittsliga, drei pro Team irgendwie, ja, Limit, dann musst du eigentlich mindestens mal 3 bis 4 Spieler von diesen drei Teams haben zu Beginn, um wirklich oben mitzureden, glaube ich.
In Summe meinst du jetzt, in Summe. Also ja. Ich brauche dann irgendwie einen Dortmunder, 2 Leipziger, einen Leverkusener. Ja, kann auf jeden Fall sein. Und ich probiere auch bei uns gerade aktuell einfach alles zu bekommen, was geht. Jetzt erstmal, weil es noch 2 Wochen sind, ich nehme Stenzel mit für 500k, ich nehme Jacques mit und Gamble, ich nehme Chabot mit, ich biete mit auf Undav und werde gottlos überboten, ich biete mit auf Führig und bekomme ihn wahrscheinlich nicht, aber überall dabei sein und gucken, dass du dir einfach dann, wie du gerade eben gesagt hast, runterschauend von der spielt auf jeden Fall, holt seine Punkte, bis hin zu der könnte mit Risiko auch effektiv werden in der Phase, wie, keine Ahnung, ja, nein, ich sage es nicht, mein Team einfach auf, das mache ich nicht, das kommt nicht gut auf mich zurück.
Dann sag ich's halt, dass ein Jacques zum Beispiel sich auszahlen könnte als Gamble und auf einmal startet, dass ein Stenzel vielleicht bei einer Verletzung direkt wieder eine Option wird, weil er polyvalent ist, wie ein Lucien Favre es gesagt hätte, also Stenzel ist natürlich ein bisschen weiter hergeholt, aber ich glaube, was du sagen willst, ist, dass sowohl aus zweiter und dritter Reihe mit dem Vorlauf, den wir jetzt noch haben, mit den Pokalspielen, die noch kommen, einfach viel möglich ist.
So auch ein Teller, ein Maser, ein Adli, du weißt nicht, ob die spielen, aber die kosten unter 10 Millionen und können halt krass bomben. So, die nimmst du jetzt einfach mal mit und guckst, was passiert. Weil wenn die halt in der Phase 6 Spiele lang immer wieder 70, 30 Minuten bekommen, dann können die trotzdem sehr, sehr wertvoll sein. Und deswegen, da natürlich ist ein Hinkapi hier hinten viel wichtiger und wird dir seinen 100er Schnitt zocken. Aber auch bei einem Maser und bei einem Teller gehst du am Anfang einfach mit, ohne krass zu overpayen.
Absolut. Dann sind wir, glaube ich, hier aber auch soweit durch das Anfangsprogramm über die ersten 6 Spiele. Flop-Picks haben wir schon gesagt, Union, Werder, Hoffenheim, ähnlich zu den Flop-3 an den ersten 2 Spieltagen. Mhm. Zieht sich durch, genauso wie auch bei den Top-Picks, wo Dortmund und Stuttgart ganz weit oben sind. Leverkusen haben wir hier jetzt noch mit reingeworfen. Und auch da hatten wir nach der Pause, nach Spieltag 2, noch Freiburg, Hamburg und Augsburg mit den Umständen entsprechend, den Preisen und Marktwertleveln entsprechend relativ annehmbaren Programm. Das also so die Calls, die ihr euch vielleicht mal ein bisschen zurechtlegen könnt, wo ihr am Ende des Tages natürlich auch schauen müsst, okay, wem vertraut ihr eher mehr, eher weniger. Ehrlicherweise, wenn ihr jetzt einem von uns hier mehr oder weniger vertraut, können wir euch noch mitgeben. Letzte Woche haben wir die Abschlusstabelle predicted und das war gruselig nah beieinander. Also ich glaube, mehr als eine Zweier-Differenz hatten wir nie drin. Wir haben irgendwie unten eine Sache unterschiedlich getippt und ansonsten hatten wir nur Dreher drin, wo wir Team A und B irgendwie unterschiedlich auf 6 und 7 gesetzt hatten oder sowas oder mal auf 6 und 8, solche Geschichten. Dementsprechend, wenn ihr was drauf gebt, dann sind das wahrscheinlich die Picks für den Beginn. Am Ende wird es eh alles anders kommen, aber erstmal können wir uns einreden, dass das alles funktionieren wird so.
Ja, lass noch mal ganz kurz über den HSV sprechen, weil du hast gerade gesagt, auch die haben ein ordentliches Programm, die spielen am Anfang nur gegen einen der Top-6 Gegner. Es geht gegen Gladbach, St. Pauli, Bayern, Heidenheim, Mainz und Union. Wäre der HSV gerade in besserer Verfassung oder der HSV wäre gerade der FC Köln, ich würde draufgehen. Ich würde nicht Vollgas draufgehen, aber ich würde mir 1-2 Spieler mitnehmen, gucken, dass da was geht. Aber ich glaube, dass der HSV mit dem Auftaktprogramm in der Verfassung richtig Krach bekommen könnte, weil wenn du da jetzt wenig Punkte holst und dann in der Mitphase der Saison wieder einfach schwere Gegner bekommst, kannst du so gut spielen, wie du willst, da wirst du auch viele Spiele verlieren und dann kannst du einfach punktetechnisch sehr schnell sehr mau aussehen.
Ja, absolut. Aber wenn wir jetzt mal die einzelnen Gegner durchgehen und jetzt einfach mal so One-on-One gerade sehen. Erster Spieltag, Gladbach. Wen siehst du im Vorteil?
Gladbach, klar. Aber du musst ja auch, also ich sehe 15 Mannschaften oder 14 Mannschaften gegen den HSV im Vorteil und vielleicht dann noch 2 auf Augenhöhe. Deswegen
Das ist halt der entscheidende Punkt, wo ich jetzt sage, vorsichtig mal 1-2 mitten im Jahr, aber selbst wenn ich jetzt risikoaffin wäre und sage, boah, Hamburg vor der Kulisse zu Hause, jetzt mit Aufstiegs-Euphorie und so, wenn ich dann trotzdem versuche, One-on-One das Ganze zu sehen, dann sage ich, erster Spieltag Gladbach, potenziell Niederlage in Gladbach auch noch. Zweiter Spieltag St. Pauli, klar, Derby-Charakter, deswegen unvorhersehbar, aber eigentlich muss das ein Spiel sein, wo du sagst, das musst du zu Hause gewinnen. So, also das würde ich jetzt mal als ein Spiel gelten lassen, wo man sagt, yo, auf Hamburger managen. Bayern brauchen wir nicht drüber reden. Dann hast du Heidenheim nach der Pause, auch da musst du den Anspruch haben zu gewinnen. Dann Mainz eigentlich nicht, ehrlicherweise nach der letzten Saison, selbst wenn man jetzt weniger erwartet. Und dann ist Union wirklich ein Team, wo ich sage, komplett Augenhöhe, da weiß ich jetzt, also die liegen für mich irgendwo zwischen Heidenheim und Gladbach, so vom Level her. Dann hast du von den ersten 6 Gegnern 2, wo ich sage, da muss der Anspruch sein zu gewinnen. Und dann hast du mit Bayern einen, wo du wahrscheinlich eine richtige Reise kriegst und nochmal 2 oder 3, wo ich sage, boah, schwierig. Also,
du hast halt auf jeden Fall sofort 3 direkte Konkurrenten in den ersten 6. Du hast Spielkonkurrent. So ist schon bei einem anderen Team oder einer besseren Verfassung sähe es nicht so schlecht aus, weil wenn du überlegst, okay, jetzt nimmst du dir einen Torunariga mit oder jetzt nimmst du dir, keine Ahnung, einen Elfadli mit, dann könnten die in den 6 Spielen, wenn der HSV gerade nicht so schlecht unterwegs wäre, ihren soliden 70er, 80er zocken. Das aber stimmt, so sehe ich es nicht.
Ja, fair. Also mit ganz viel Fantasie oder vielleicht auch gar nicht mit so viel Fantasie, wie wir es jetzt hier darstellen, aber mit einem bisschen Fantasie und mit einem guten Momentum, was du vielleicht, sagen wir mal, an Spieltag 1 und 2 mit einem Derby-Sieg dann im Rücken dir holen kannst, könnte auch könnte auch Hamburg punktuell interessant sein, ist natürlich mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber das bringt so einen Aufsteiger nun mal mit sich, da kommen wir eh nicht dran vorbei.
Wen wir holen, ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch einen prall gefüllten Einkaufswagen.
Einkaufswagen, powered by Scalable Capital. Absolut. Und den Einkaufswagen, den haben wir heute, weil wir ihn so voll machen mussten, noch ein bisschen verteilt auf ein paar mehr Einkaufswagen. Wir haben hier unter 1 Million so einen kleinen Kindereinkaufswagen mit Fähnchen obendran noch dabei. Wir haben hier ein paar, mit denen wir voll aus dem Geschäft wieder rauskommen, wenn wir über 10er, 20er, noch mehr als 20er Marktwerte reden. Anton, du kannst gerne mal beginnen bei den Picks unter 1 Million, wo wir uns auch auf 2 relativ eindeutige einigen konnten, die aktuell interessant sein könnten.
Ja, bei 500k Spielern vorweggenommen, ich bleibe dabei, die Flut hebt alle Boote, vor Saisonstart nehme ich mit und hoffe, dass einfach irgendwann die Spieler steigen. Es gibt aber 2 500k, von denen ich mir sicher bin, dass die in den nächsten Tagen hochgehen werden. Das sind einmal Filippo Manet, Bench, Süleverletzung, das wird dich schmerzen, aber andere natürlich dann in der Rotation im Zuge finanziell auf jeden Fall freuen. Und Steve Mounier, weil auch der wird am Anfang Minuten bekommen, Essende rot gesperrt, klar, Tizstürmer Nummer 1, aber Essende auch jetzt wieder im letzten Test gegen, hilf mir, war es Pisa?
Ja, das war Pisa.
Doppelt 2-2, getroffen, genau, B11, aber doppelt getroffen. Deswegen auch wieder ein Kandidat, der sich auf jeden Fall Selbstvertrauen geholt hat und auch in den ersten beiden Spieltagen, denke ich, auf dem Platz stehen wird. Für wie viel ist nicht abzusehen, aber deswegen auf jeden Fall jemand, der für ein paar Kader als Rotationsspieler relevant werden könnte und von 500k bis zum Saisonstart noch weggehen dürfte.
Ja, bei Augsburg muss ich jetzt gerade noch einmal kurz überlegen, oder du musst mir vielleicht noch mal helfen. Ja. Rotsperre, Essende, richtig?
Ja.
Okay, sehr gut. Nicht, dass jetzt da irgendwelche Verwechslungen noch vorliegen, aber ja, richtig. Mounier, Einsatzzeiten auf jeden Fall, Starter glaube ich auch nicht, aber für 500k wahrscheinlich mit einer der
besten. Habe ich was anderes gesagt gerade? Habe ich nicht Essende gesagt? Habe ich was anderes
gesagt? Nee, du hast Mounier gesagt. Also, ich wollte nur noch mal sicher gehen.
Passt alles. Okay.
Passt alles. Mounier mitnehmen, Manet offensichtlich.
Mounier mitnehmen, Essende rot gesperrt. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht 3-mal uns im Kreis gedreht.
Ja, nee, sollte alles passen. Mounier mitnehmen, Manet mitnehmen. Mit Süle habe ich, glaube ich, 11 Millionen oder so verbrannt. Also
das ist hart.
Ich hoffe, nicht allzu viele von euch ereilt dasselbe Schicksal. Aber damit gehen wir weiter zu unserem Pick unter 5 Millionen. Also 2, 3, 4 Picks können wir, glaube ich, d'accord gehen. Gehen wir auf jeden Fall d'accord. Thielmann haben wir schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Im letzten Test jetzt auch gestartet. Hat da scheinbar ziemlich eindeutig die Nase vorn. Hat doppelt getroffen, meine ich, im Test sogar beim 4-0. Also aktuell 2,3 Millionen Euro wert. Solche starten. Hamburg haben wir eben zu Genüge, Köln haben wir eben zu Genüge besprochen. Da könnte hier und da auch was drin sein. Neben Thielmann haben wir hier noch Jacques, auf den Anton natürlich sehr früh gegambelt hat, weil er beim VfB Stuttgart zu Gast war, sich da schon frische Eindrücke holen konnte. Und Jacques scheint im Moment der ärgste Konkurrent von Finn Jelsch zu sein. Kannst du ja vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, also der emotionale Manager sieht Jacques vorne. Der neutrale, objektive sieht, glaube ich, Finn Jelch von den Anlagen her immer noch ein bisschen stärker. Deswegen würde ich mal abwarten, was der DFB-Pokal bringt und danach entscheiden, für wen von beiden man wirklich geht. Sehe aber beide mit Minuten. Deswegen kann man sich, glaube ich, beide für den Preis gerade einpacken. Natürlich die Fallhöhe bei Jelch, wenn man den dick overpayen sollte, ticken höher. Ich glaube, bei Jacques machst du aktuell so, wie der steigt, bei allem zwischen 4 und 5 Millionen kein Fehler.
Wo sieht der emotional kontrollierte, neutrale Manager denn Sahiti?
Sahiti, finde ich, ist ein bisschen underrated, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass den letztes Jahr beim HSV schon nicht so viele auf dem Schirm hatten als Zweitligaspieler. Ich finde aber, der hat ab und zu richtig gute Rohpunkte gemacht, auch ohne Scorer, einfach seine soliden grünen Balken oder gehobenen orangen Balken abgerissen. Sehe ich bei dem Anfangsprogramm beziehungsweise bei der Form vom HSV gerade schwierig. Für 2,1 Millionen als Starter, den ich auf jeden Fall anfangen sehe, aber auch jemand, der natürlich ein Schnapper sein kann, wenn du eine offene Position hast, die du mit einem Stammspieler besetzen möchtest, für wenig Geld.
Absolut. Da würde ich noch als einzige Relativierung reinbringen, dass ich vor 3, 4 Tagen gesagt hätte, yo, drauf da, volles Risiko. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ein Königsdorfer doch in Hamburg bleibt, wahrscheinlich die
Ja.
Neuner-Position besetzen wird, aber natürlich auch eine Option für außen sein kann, dass
Unbedingt.
ein Dompe aktuell scheint doch wieder für Spieltag 1 fit zu werden, dann ganz klar die linke Seite besetzt. Trotzdem sehe ich Sahiti dann für rechts vorne und dann wären die drei tatsächlich meine Starter, wenn ich dir jetzt eine Startelf geben müsste. Königsdörfer vorne, Dompe links, Sahiti rechts. Aber es sind eben wieder ein, zwei, ja, Optionen dazugekommen, die jetzt keine Neuzugänge sind, die sich aber irgendwie durch die Umstände, ja, wieder ergeben haben, wo man ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Trotzdem gehe ich alles mit, was du gesagt hast. Ist ein underrateder Spieler, gerade was Rohpunkte bei einer offensiven Flügelposition angeht. Gerade was diese letzte Saison angeht, wo er schon irgendwie meistens eigentlich zu günstig für seinen Output war. Und ja, ist jemand, der, wenn Hamburg dieses Momentum, worüber wir eben gesprochen haben, vielleicht durch einen Derby-Sieg nach Spieltag 2 mitnehmen kann, der dann wahrscheinlich alleine nach der Länderspielpause bei 6, 7, 8 Millionen unterwegs ist.
Yes, Sahiti steigt auch erst seit 2 Tagen wieder, also da auf jeden Fall, selbst wer ihn nicht spielen lassen möchte, für Marktwertgewinn unbedingt mitnehmen.
Ja. 500k war Filippo Manet durch die Süle-Verletzung. Ich würde hier unter 5 Millionen gerne noch reinwerfen. Jan Couto, gestern dann auch der Wechsel gewesen, durch den dann Riasson auf die Innenverteidigerposition gerutscht ist. Abgesehen vom Hummels-Abschied war das gestern nun mal die Generalprobe für nächste Woche. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass er im internen Ranking aktuell dann ja die Nase vorne hat gegenüber Manet, auch wenn es unterschiedliche Positionen sind. Das hat, glaube ich, schon was zu bedeuten, wenn ein Riasson dann eher den Innenverteidiger gibt als der Gelernte, der eine gute Vorbereitung gespielt haben soll und auf der Bank sitzt. Dementsprechend Couto für unter 5 Millionen mit dem Auftaktprogramm eine ganz heiße Aktie für mich gerade. Und dann habe ich noch zwei, drei weitere Kandidaten. Zum einen Kaminski, hast du auch schon gesagt, im Test mitgestartet. Einer der Gewinner der Vorbereitung bei den Kölnern, aktuell, glaube ich, 4,7 Millionen Euro wert. Würde ich jetzt nicht sonst wie hoch drauf gehen, aber wenn ihr den für 5, 5,5 mitnehmt, dann ist das auch eine gute Aktie gerade. Und ansonsten haben sich zwei Spieler noch über die Vorbereitungen deutlich in den Vordergrund gespielt. Das ist zum einen Kevin Schlotterbeck. Bei dem hatte ich es am Anfang gar nicht so erwartet, weil Banks schien eine sehr gute Rolle zu spielen. Dann auch eigentlich die ganzen etatmäßigen Innenverteidiger wieder da waren. Jetzt ist es aber so, dass Jauve Leo sich die Hand gebrochen hat, wahrscheinlich mit Spieltag 1 nicht viel am Hut haben wird, dadurch Cesiger wahrscheinlich die mittlere Position gibt, Schlotterbeck dann halb links spielt und selbst ohne den Ausfall, hört man im Moment so aus Vereinskreisen, wäre Schlotterbeck wohl ja an Cesiger im Ranking vorbeigegangen, aktuell unter 5 Millionen wert. Anton, du hast es, glaube ich, schon zwei, dreimal hier thematisiert. Letzte Saison hätte er den Schnitt auf 30 Spiele gefahren, den er gespielt hat, dann wäre es ein Top-Verteidiger gewesen. Dementsprechend Schlotterbeck, 4,7 Millionen einpacken und Fares Chaibi. Skiri, lange angeschlagen, immer noch Knieprobleme. Ist die Frage, ob er es überhaupt Richtung Ligastart wieder packt. Selbst wenn, soll Chaibi eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt haben. Aktuell auch glatt 5 Millionen, glaube ich, wert, habe ich hier ein bisschen mit reingemogelt, noch in unsere 5 Millionen Kategorie. Aber JB für mich auch extrem interessant. Der ist, glaube ich, gestern in unserer Office-Liga für 10 gegangen, ne?
Ja, Quatschpreis, aber sei ihm gegönnt.
Aber gehst du mit Schlotterbeck, JB, Couto,
Ja,
Kaminski?
nee, unbedingt klar. Zu Korte noch eine Frage. Wie wahrscheinlich siehst du ihn starten gegen St. Pauli? Weil ich bin mir noch nicht komplett sicher, ob ich nicht sogar sagen würde, es gibt eine Chance, dass ein Riasson weiter auf rechts spielt und du irgendjemanden aus dem Zentrum, sei es einfach mal laut gedacht, einen Felix Metscher, einfach weil der Tempo hat, weil der Spielaufbau hat, einfach in die Dreierkette reinpackst.
Boah, sehe ich irgendwie nicht. Weil Im Zentrum hast du schon die Situation, dass du gesagt hast, alles klar, wir holen jetzt keinen klaren Sechser mehr, sondern wir schulen Matcher um.
Ja.
Dann ist es ganz classic BVB, jetzt im letzten Test auf einmal Sabitzer Startelf und doch nicht der angelernte Matcher, aber grundsätzlich hast du zumindest schon mal auf dieser Position auch nicht die allermeisten Alternativen. Denn Özcan soll eigentlich gehen, ist auch die Frage, ob man den noch unter die Leute bekommt. Wenn du jetzt noch anfängst, da mit der Innenverteidigung rumzufuschen und da Leute zurückzuziehen und hin und her, ich glaube, dann ist das insgesamt einfach so fragil, dass wenn du dann noch auf irgendwas reagieren musst, dass es, also damit machst du dir, glaube ich, noch mehr Baustellen auf, als zu sagen, Kauto rechts, Riasson halb rechts, hast Mané noch in der
Okay.
Hinterhand als Innenverteidiger, und hast für die Schienen halt Spieler wie, ich sag jetzt einfach mal, einen Adeyemi, der das im Zweifel spielen kann und so weiter und so fort. Aber was ich sehen würde, wäre ein Emre Can, der aber irgendwie auch nicht so richtig in Tritt gerade kommt und auch scheint für Spieltag 1 noch keine großartige Option sein zu können. Wer weiß, mal schauen, was sich da noch entwickelt, sollten wir natürlich einen Blick drauf haben. Aber wenn die Personalsituation genauso bleibt, wie sie jetzt ist, dann musst du eigentlich bei den Innenverteidigern nochmal reagieren aus meiner Sicht, wenn Süle jetzt wirklich 10, 11, 12 Wochen ausfällt.
Ja, aber wen
Und
holst du
solange
da?
es
Also
diese
holst du
Reaktion.
Top-Tier oder holst du irgendwen zum Überbrücken? Überbrücken kann das, finde ich, auch ein Filippo Mané und der Rest.
Ja, aber also ganz ehrlich gesagt, hast du mit Bensebaini Schlotterbeck auf halblinks zwei ordentliche Optionen. Hast du mit Anton und im Zweifel Can zwei, die auf zentraler Position spielen können? Was hast du halb rechts?
Anton und
Süle,
Süle.
der wirklich nur verletzt ist. Also das ist ja unfassbar wirklich. Also die Aktion auch, das war ja, also natürlich kann das passieren, aber das passiert ja in einer Häufigkeit, dass du sagen musst, du kannst ja mit einem Süle einfach nicht nachhaltig planen. Geht nicht. Eigentlich, wenn du sagst, du willst Vizemeister werden, du willst oben mitspielen, du willst einen gut doppelt gesteckten Kader haben, musst du dir eine Top-Option für halb rechts holen und dann muss Süle der Herausforderer sein.
Krass. Ist natürlich auch bei dem Gehalt, was er noch einstreicht, krass.
Ja.
Aber ja, seh ich nicht so richtig, weil ich glaube schon, dass ein Süle trotzdem seine 20, 25 Spiele machen wird dieses Jahr. Weiß aber auch nicht richtig. Also ich finde dieses Ding, entweder du holst jemanden Top-Tier und bringst jemanden ran, der wirklich dich besser macht, oder du lässt
Ja.
es. Weil sonst jetzt wieder irgendwen für zweite Reihe holen und so weiter, dann hast du am Ende einen aufgeblähten Kader, wo du auch nichts mit anfangen kannst. Ich
Ja,
habe einfach nur
aber das sage
überlegt,
ich ja.
ja.
Eigentlich musst du einen holen, dass Süle ein Herausforderer ist. Weil, also Süle abgeben, das wird nicht funktionieren. Der verdient Kohle, das wird nicht annähernd so bei seinem nächsten Vertrag sein. Den kriegst du jetzt nicht unter die Leute. Bei Alea hast du schon das Optimum, glaube ich, für beide Seiten rausgeholt. So ein Szenario wirst du nicht finden für Süle. Deswegen musst du das jetzt einfach tanken. So. Und dann ist ja das genau das, was ich meine. Entweder du holst eine Top-Option, wie du es genannt hattest, und hast dann da wirklich richtig gut besetzt die Position. Oder ja, wahrscheinlich sein lassen und die Zeit überbrücken, bis die Optionen wieder da sind. Bei Can sollte es ja nicht allzu lange dauern. Bei einem Schlotterbeck für links dann auch nicht allzu lange. Worst Case kannst du auch mal Linksfuß auf rechts oder in der Mitte spielen, ziehst Anton da raus. Aber geil ist das alles nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen, also ich sage, das wären die guten Optionen oder die richtigen Optionen. Ich sage, was passieren wird, ist, du holst jetzt irgendeinen Verteidiger, entweder ablösefrei oder so roundabout 5 bis 10, 11, 12 Millionen, der dann
Sebastian
so,
Bornau.
boah, also wenn das passiert, dann kacke ich ab, aber es wird irgendwie ein Durchschnitts- bis ordentlicher Bundesliga-Innenverteidiger sein, den du jetzt holst. Und wenn dann alle fit sind, dann sitzt der wieder auf Position 3, gerade noch so auf der Bank und du weißt wieder nicht, was du mit anfangen sollst und zahlst 4,5 Millionen im Jahr. Das wird passieren
Die
wahrscheinlich.
Bayern bekommen Minjae Kim für 35 Millionen an BVB verkauft.
Das wäre auch wild. Ja, wir werden sehen, aber zumindest lässt sich sagen, Kauto und Mané im Moment beides Gamble, die man gehen kann. Und jetzt abschließend mal zu deiner Frage, wie sicher sehe ich Kauto starten? Stand jetzt mit der Kadersituation ist Kauto für mich 80% Starter auf der rechten Spur gerade.
Alter, ich hätte
Ja.
ihm Max 60 gegeben.
Nee. Also,
Aber
was ist
okay.
denn dann das, was, also für dich ist die Alternative Rias von rechts, Mané innen oder was? Oder ein Matcher innen?
Entweder sagst du einfach gelernter IV, Mané, Riasson. Musst du gucken, wie jetzt die nächsten beiden Wochen sind, ob es im Training Sinn ergibt oder nicht. Und dann war der zweite Gedanke eben, einfach Qualität auf dem Platz auszumaxen und zu sagen, ja, okay, ist mir egal. Dann spielt halt halb rechts hinten Felix ein Matcher, der Spielaufbau kann, der sich sowieso reinfallen lässt, der Tempo hat und ich lasse Riasson auf rechts.
Ja,
Aber
macht
es ist
schon auch
wild.
alles
Ich
irgendwo
verstehe
Sinn.
auch, dass man sagt, dass es wild ist und dass das jemand aus dem Zentrum nicht nach hinten soll und so weiter. Verstehe ich alles. Aber ich habe nur gedacht, so ja, vielleicht einfach Qualität ausmaxen auf dem Platz in Spielen, wo du sowieso Favorit bist.
Ja, ey, wer weiß, vielleicht sogar alleine nur wegen der Personalsituation kann es auch sein, dass man da jetzt noch einen Test kurzfristig reinschiebt und da nochmal zwei Halbzeiten probiert und so. Also, lasst es uns alle im Blick behalten. Beim BVB ist es ja schon auch so, dass mal hier und da ein bisschen was durchsickert, wie trainiert wird und so. Also sind alles Optionen, die interessant sind. Und dementsprechend gibt es da vielleicht ein, zwei Schnapper noch zu landen. Mané und Couto interessant. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber genug über die Budget-Picks gesprochen. Gehen mal unter 10 Millionen. Auch da sind wir noch nicht allzu teuer. Ein gemeinsamer Nenner, den wir auf jeden Fall finden, ist mal Lukas Kübler. Gutes Auftaktprogramm für Freiburg. 6 Millionen aktuell. Erstmal sicherer Starter, weil Treu noch verletzt an der Schulter. Und Namen, die ich jetzt einfach mal so hinterherfeuern würde. Maser 8,2 Millionen. Bei Leverkusen haben wir auch gesagt, relativ interessant. Auch Personalsituation ausschlaggebend. Sabitzer 7,4. Brauchen wir auch nicht weiter drüber sprechen. Im Test jetzt gestartet, auch wenn es nicht super war. Höhler 8,9 Millionen. Könnte einer der etwas günstigeren Starter für den Auftakt sein für euch alle. Und Maier mit 7,7 Millionen, der einzige Offensivspieler, der gerade klar gesetzt scheint bei den Wölfen, neben Amura, der kurz angeschlagen war oder ist, aber eigentlich auf jeden Fall safe sein sollte, aber gerade in dem Marktwertregal in der Dreierkette hinter der Spitze, Maier wohl absolut gesetzt und für mich auch jemand mit richtig gut Upside.
Ja, mit Höhler kriegst du mich nicht, beim Rest werde ich auf jeden Fall mitbieten. Ich hätte noch den vorher schon angemerkten Diomond anzufügen, würde aber da auch ganz klar sagen, starten am Anfang nein. Wenn ihr trotzdem seht, dass er sich erstens reinspielen kann und zweitens genug Minuten von der Bank bekommt, könnt ihr ihn mitnehmen, sonst aber erstmal Finger weg.
Yes, jetzt wird's teurer, 10 bis 20 Millionen, Garcia 15,9, Stratege bei den Leverkusenern, neben einem relativ tiefen Andrich wahrscheinlich. Führich 18,8 Millionen, für die letzte Saison relativ pricey, dafür, dass wir in Stuttgart beide viel sehen, dieses Jahr sehr, sehr preiswert immer noch. Dann würde ich persönlich mal noch reinwerfen, also Benzebaini sind wir wieder bei Dortmund, passt schon, knapp 18 Millionen, kann man machen im Moment. Schlager haben wir letzte Woche sehr viel drüber gesprochen, ist immer noch nur knapp 12 Millionen wert, wahrscheinlich auch wegen Nasenbeinbruch und weil da die Kurve ein bisschen abgeflacht ist. Und wen ich sehr interessant finde, und da hätte ich gerne mal deine Meinung zu, er ist nicht günstig. Und die letzten Jahre war es immer so einer, wo man gesagt hat, ja, mitnehmen, wenn du ihn für Marktwert kriegst und das Budget frei hast, dann ist es in Ordnung, mehr aber auch nicht. Riasson tritt jetzt die Ecken beim BVB, hat gestern auch sehr viele Halbfeldflanken genommen, ist in viele Abschlusssituationen mittlerweile eingebunden und ich muss auch sagen, gerade in der letzten Saison fand ich auffällig, wie er von einem Gladiator und defensiven Ackermann, der offensiv lieber schnell den Ball los wird, zu einem wirklich sehr guten Schienenspieler gereift ist, der offensiv auch gut Output hatte aus meiner Sicht letzte Saison. Jetzt nimmt er noch die Standards dazu, aktuell knapp unter 20 Millionen Marktwert. Für mich ein Spieler mit dem Auftaktprogramm 23, 24 Millionen Safe-Wert.
In einer kompetitiven Liga auf jeden Fall. In unserer Office-Liga, die wir zu 11 spielen aktuell, würde ich bei dem Preis zumindest vorsichtig sein mit dem, was ich möchte. Wenn ich die Liga gewinnen möchte in der Hinrunde auf 1, dann würde ich sogar sagen, boah, lasse ich das sogar fast lieber. Wenn ich aber sage, mein Ansatz ist nur, unter die Top 5 zu kommen, dann sage ich, sind 23, 24 für Riasson schon ein extrem stabiler Preis und kann man machen und wird man auf jeden Fall einen Punkte-Output wahrscheinlich zwischen 80 und 100 Punkten bekommen. Aber ja. Also für Top-Teams in Ligen, wo du viele Möglichkeiten hast, sehe ich ihn nicht ganz.
Ja, okay, verstehe ich. Aber vielleicht, um an der Stelle dann einmal ein bisschen bolder zu sein, mein Hot Take ist, boah, jetzt muss ich kurz nochmal überlegen, wie weit ich mich aus dem Fenster lehne. Ich sage, Riasson nach Spieltag 6 über 100 Punkte im Schnitt.
Okay, finde ich noch nicht so bold. Finde ich okay.
Find's noch nicht bold. Riasson nach Spieltag 6.
Geh auf 110.
Dann Riasson nach Spieltag 6, mindestens 2 Scorer und 110 im Schnitt.
So, das ist ein Hot Take. Den nehmen wir.
Okay, den nehmen wir mit. Sehr gut. Mit den anderen Calls gehst du soweit mit? Also waren ja nur noch Schlager, Benzebaini, kannst du machen. Beide nicht zu dick rein, aber gute Picks, glaube ich.
Das passt.
Und du hast noch einen dabei, den fühle ich nicht.
Arnold, ja, habe ich doch vorher schon gesagt. Ey, Arnold macht auf jeden Fall, der macht wieder 3000 Punkte. Das ist wieder jemand, wo ich mir bei den Spielen denke, boah, gute Matchups eigentlich, nehme ich mit. Zockt mir auf jeden Fall 90er Schnitt, habe ich keine Probleme mit. Mal schauen, was in den ersten drei Spieltagen wirklich so wird. Aber wenn Arnold bei uns kommt, ich würde... Aktueller Preis 17,4. Eine 2 steht bei mir nicht davor beim Gebot, aber
klappt unter
mich schon.
Schade. Da hätte ich jetzt einen riesen Politikum draus gemacht. Hättest du gesagt, für Arnold zahlst du über 20.
Nee, aber guck mal. Also, das ist doch unbestritten, dass Arnold einfach kickbase-technisch enorm konstant ist.
Ja, konstant ist er, keine Frage. Der war aber die anderen, also die letzten zwei Jahre war der meilenweit weg von den Jahren davor.
Okay, aber das lag natürlich auch ein bisschen daran, wie Fußball gespielt worden ist in Wolfsburg. Und das kann ja
aber
eventuell
also,
und hoffentlich.
Du hast ja den Podcast noch nicht ganz gehört, um es vielleicht ganz kurz mal runterzubrechen. Der Call von Luca, ohne dass ich ihm jetzt irgendwas in den Mund legen möchte, war im Gesamten so, Arnold, schwache Vorbereitung, könnte natürlich krass davon profitieren, dass Vini Sosa neben ihm spielt und einen sehr tiefen, robusten Sechser geben wird. Mhm. Dadurch mehr Spielanteile, mehr mit Ball und so weiter und so fort. Aber durch die schwache Vorbereitung und in den Tests, wo man zum Beispiel Swanberg gegenüber ihm getestet hat, wo Arnold eine sehr schwache zweite Halbzeit im vorletzten Test vor Brighton, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, gezeigt hat, könnte man meinen, ist Arnolds Position im Moment ein bisschen angekratzt. Luca hat gesagt, das Einzige, was ihn davon abhält, zu sagen, ey, Arnold wird gar kein sicherer Starter mehr sein, war, dass er gesagt hat, ey, Simonis wird sich dieses Thema nicht jetzt direkt als neuer Trainer aufmachen und wenn es dann schief geht, dann bist du am Ende direkt der Gelackmeierte. Aber rein sportlich ist Arnold für Luca, ich glaube, soweit kann ich sagen, ohne Ärger von ihm zu bekommen, eigentlich kein klarer Starter mehr.
Okay, Vini Sousa gerade angeschlagen, Arnold, wenn ich mich nicht täusche, weiterhin Kapitän oder korrigiere mich. Also, ich werde drauf bieten, du musst dich drauf bieten, Mensch. Du kannst bei deinen Leuten
ja,
bleiben.
Ja, nee, passt.
Ich nehme Arnold
mit. Ich möchte nur ein sehr differenziertes Bild hier geben.
Ja, vollkommen richtig,
Arnold,
vollkommen
Kapitän,
richtig.
Gab's mittlerweile eine klare Bestätigung, weil ich hatte nämlich mal gelesen, dass Simonis gesagt hatte, ja, es gibt keinen Grund zu ändern. Und dann habe ich mit Luca gesprochen und der meinte, ja, er hat aber mehr oder weniger damit gesagt, Stand jetzt ist Arnold weiterhin Kapitän und man wird sehen, es wird sich zeigen, ob man da irgendwie was dran machen muss, so nach dem Motto.
Ja, okay,
also für ihn klang das auch nach keinem klaren Bekenntnis.
Ich sag dir aber auch, alles andere als Arnold Kapitän, wenn ich auf die Mannschaft drauf gucke, wäre eine Unverschämtheit, wäre ein Affront.
Grabara hat es halt zwei, drei Tests gemacht.
Das ist in Ordnung. Aber auch das ist zu früh, oder? Also wenn du sagen noch einen Arnold hast mit 15-jährige Wolfsburg und weiß nicht was, ist das schon ein bisschen early. Aber okay, ich sehe auch gerade bei Liga Insider, Arnold ist gebackt mit Benze Dardai. Wir werden sehen, ob er die Minuten und Punkte bekommt. Ich glaube dran.
Ja, okay, fair. Gut, aber dann haben wir dazu auf jeden Fall ein großes Bild hier gemalt.
Letztes Tier, über 20, rein mit dem Big Boys.
Ja, so machen wir es. Anton, gib mal deine beiden Takes einfach, die du mitgebracht hattest, hier rein.
Openda, weil der nach der enttäuschenden Saison zünden wird, ist so, habe ich schon oft genug gesagt, Punkt, nehme ich mit, 30 zu günstig, bei UNDAF bin ich bei 34 und ein paar zerquetschten mit meinem Gebot stehen geblieben. Auch bei Openda biete ich zwischen 34 und 35 Millionen, weil ich ein bisschen geizig unterwegs bin. Upamecano, da würde ich aber auch 34 bis 35 Millionen bieten. Der ist nämlich mit 26,8 aktuell auch noch viel zu preiswert. Also, das sind auf jeden Fall meine beiden im Tier über 20 Millionen.
Upamecano gehe ich hundertprozentig mit. Viel zu undervalued aktuell. Also, der ist die 30 bis 35 ohne Frage wert. Openda sehe ich auch. Openda sehe ich vor allem, wie gesagt, wir reden oft darüber, nicht allzu viele Top-Stürmer verfügbar. Keine Doppel-3 oder doch Doppel, aber keine Dreifachbelastung bei Leipzig. Mit Šeško-Abgang ganz klare Nummer 1. Also Openda sehe ich auch sehr interessant. Würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, für mich aber sogar etwas weniger als UNDAF wert, weil UNDAF für mich einfach der bessere Rohpunkter ist. So,
klar,
dementsprechend,
Spielweise gibt ihm recht.
Ja, ich habe UNDAF auf jeden Fall dabei, 28,4 aktuell wert. Da habe ich in meiner privaten Liga, glaube ich, 34 gezahlt. Würde auch immer Richtung 34, 35 gehen. Und mein zweiter Pick, einfach weil ich davon ausgehe, dass diese Coman-Nummer mit Al-Nassr gerade noch ziemlich heiß wird, Serge Gnabry. 22,6 Millionen aktuell wert. Und wenn ich mal so zurückdenke, eigentlich hast du jede Saison in den letzten Jahren so ein Bayern-Flügel, Zehner, sonst was gehabt, wo in der letzten Phase der Vorbereitung sich so herauskristallisiert hat, ja, der hat jetzt aktuell die Nase vorn und der hat sich immer krass ausgezahlt. Und es war mal ein Coman, mal ein Gnabry, mal ein Sané. Diese Saison ist Sané weg, könnte Coman noch gehen. Also wenn das da heiß wird, dann ist für mich Gnabry für den Moment ein krasser Overpay-Kandidat.
Nachvollziehbar, ganz guter Gamble für die Bayern, auch in dem Preissegment.
Sehr gut. Dann sind wir soweit durch, haben heute hier auf jeden Fall Hard Facts geballert und euch hoffentlich ein paar Meinungen und Perspektiven dazu gegeben, wie ihr den Saisonstart angeht. Apropos Saisonstart, eine Woche vorher DFB-Pokal. Wir haben es eingangs schon kurz gesagt, Freitag geht's los. Erste Runde kann man immer richtig geil mal so ein 2000er abfeuern. Also ist eine geile Experience, wenn es da läuft. Dementsprechend haben wir uns gesagt, um das noch ein bisschen präsenter für euch zu machen, nehmen wir hier auch so ein paar DFB-Calls mit rein. Es ist eigentlich mehr oder weniger, Anton, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber eigentlich sind es ja mehr oder weniger auch so ein paar heiße MVP-Calls von uns hier, oder?
Heiße MVP-Calls und ich glaube in Teilen auch Spieler, die vielleicht in der Bundesliga noch nicht volle Kanne im Fokus sein werden in den ersten Spieltagen. Ich habe mir drei Spieler rausgesucht. Das ist einmal, ich habe ursprünglich mir gedacht, ich gehe auf keinen Regionalligisten, ich suche mir nur Teams aus der Oberliga und suche einfach maximale ligentechnische Differenzen zwischen meinen beiden Teams. Gehe aber, weil Sandhausen Absteiger bzw. zocken Regionalliga und haben die ersten beiden Spiele schon verloren, könnten also wirklich nochmal fast durchgereicht werden, beziehungsweise läuft nicht so gut gerade. Die Spiel gegen Leipzig, ich gehe mit Diomond rein, der eventuell im Vergleich zur Liga hier einen Starter bekommen könnte. Dann Nummer zwei ist für mich Elie Wahi, der auch, selbes Argument in Frankfurt, man kann rotieren, könnte gegen den FV Engers starten und dann natürlich mehrfach treffen, wäre mein Wunsch für den Pokal. Und Nummer drei, den ich mitgebracht habe, das wird Janni freuen, ist es Mahir Emreli, weil Lautern spielt gegen den RSV oder gegen die RSV Eintracht und auch da Oberligist, glaube ich, kann man auf jeden Fall ein paar Buden mitnehmen.
Absolut. Ich muss sagen, deine Takes gefallen mir einfach so vom Klang her besser, weil die einfach ein bisschen heißer sind und da ein bisschen mehr Fantasie zulassen.
Aber das riecht auch nach 34 Minuten, aber es riecht auch nach 74 Minuten ohne Scorer ausgewechselt, weil dann nochmal aufs Gaspedal gedrückt werden muss.
Ja, aber solche Takes brauchen wir ja, weil wenn die dann am Ende explodieren, dann schieben die dich richtig nach vorne, weil es nicht viele riskieren. Bei mir sind es eher Takes, wo ich sage, da bin ich mir sicher, weil ich die im Moment mit Nase vorne für den Ligabetrieb sehe, aber trotzdem Personalien sehe, die man im Pokal nochmal reinwirft, um da die nötige Routine reinzubringen, um da die Abläufe weiter zu schleifen. Dementsprechend Aleix Garcia gegen Sonnenhof Groß-Asbach, Regionalligist, auch ich habe natürlich auf Ligendifferenz geschaut, ist für mich jemand, der mit Scorer 300 plus ohne Scorer an die 200 über Rohpunkte macht in der Partie. Dann habe ich dabei Lovro Maier, der auf der 10 gesetzt ist, gegen Hämelingen aus der Bremen-Liga, also noch ein Stück weiter runter, ganz tiefe Amateurfußball. Maier für mich ein Spieler, der gerade gegenüber schwächeren Teams einfach durch die technische Überlegenheit ganz, ganz, ganz viel Upside mitbringt, in Abschlusssituationen noch und nöcher eingebunden sein wird. Dementsprechend auch er für mich tatsächlich sogar ein MVP-Kandidat. Genauso wie JB, da hoffe ich sogar, dass er dann eher diese Sechserposition beziehungsweise den etwas vorgezogenen spielt. Denn gegen Engers aus der Oberliga, glaube ich, auch da wirst du ganz, ganz viel Ballgeschiebe, Ballgetrage haben und da wird ein Sechser oder Achter von Frankfurt dann extrem viel mit anfangen können. JB hat noch die nötige Finesse oder die nötige Kreativität, um auch mehr draus zu machen und da ins letzte Drittel zu kommen. Dementsprechend JB mein Dritter und ich konnte mich nicht auf drei festlegen und dachte, das wird dem Anton doch gefallen, wenn ich hier close mit Kevin Stöger auf der 10 gegen den Oberligisten aus Delmenhorst.
Das ist Wahnsinn. Dass der es wieder noch irgendwie hier reingeschafft hat, ist Wahnsinn, aber es sei dir gegönnt. Und ich hoffe, dass ich den auch dann am Wochenende im Rush-Team sehen werde. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich glaube, jetzt sind wir good to go. Die letzten zwei Wochen nochmal Vollgas zu managen, bevor es in den ersten Spieltag geht. Und hast du noch was für uns?
Ja, ich habe nichts mehr an der Stelle. Und hoffe natürlich auch, dass es für euch da draußen eine runde Sache war. Wir hier ganz gut was reingegeben haben. Und dann würde ich aber auch damit closen, dass ich schon mal ankündige an der Stelle. Die nächsten Tage werden wir uns mal bei Discord so ein bisschen umhören, weil wir natürlich nächste Woche, klar, Pokaleindrücke gesammelt haben, aber auch gerne ein Thema aufmachen würden, was ihr als Community nochmal hören wollt, so vor dem Ligastart. Man wird natürlich Blick Richtung Liga werfen, man wird den Pokal thematisieren, aber vielleicht gibt es ja noch so ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, boah, da nochmal irgendwie eine Schmacko-Diskussion drüber hören oder whatever. Gerne feedbacken im Discord-Channel zum Spieltagssieger-Besieger-Podcast und dann nehmen wir da auch gerne nächste Woche noch mal ein bisschen was mit rein. Anton, ich danke dir, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, ciao, ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.